buckle up for Kobe. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set.
I think this is going back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast, zumindest hoffen wir das, ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk, mit in der Leitung natürlich auch wie immer Arne Thegen, der sich gleich zu Wort melden wird. Wir hatten beide ein hartes Wochenende hinter uns, glaube ich. Also ich musste gestern eine ganz, ganz bittere sportliche Niederlage wegstecken, erhole mich nach wie vor davon. Im kurzen Vorgespräch hat auch Arne schon von seinen Strapazen berichtet. Eventuell wird er da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich glaube, Arne geht vor allen Dingen sehr, sehr hype in diese Episode. Weil er eben gerade zugucken durfte, wie Roger Federer sich seinen 20. Grand-Slam-Titel gesichert hat und ihn das, glaube ich, emotional ganz schön mitgenommen hat. Aber es wird natürlich auch noch um Basketball gehen später. Aber erstmal moin, Junge.
Eventuell reden wir auch noch ein bisschen über Basketball. Ja, moin. Du hast es hervorragend angekündigt. Ich habe dem wenig hinzuzufügen. Ich bin ein bisschen zerscheppert, aber selbstverschuldet und nicht wegen eigener sportlicher Aktivitäten wie du, sondern weil ich ein bisschen unterwegs war, nicht so ewig viel gepennt habe und das ein oder andere hopfenhaltige Getränk zu mir genommen habe in den letzten 2 Tagen. Ich war Freitag auf der Weihnachtsfeier von meinem neuen Job, die feuchtfröhlich war. Bin gestern am Samstag mit dem geliebten, geschätzten Schmidi nach Bremen ins Weserstadion gefahren.
Schmidi!
hab mir dieses interessante, aber doch irgendwie ein bisschen frustrierende 0-0 dann am Ende des Tages angucken müssen. Auch da gab es das ein oder andere Pilzgetränk. Und heute Morgen, obwohl ich erst um 1:30 oder was zu Hause war, habe ich mir den Wecker auf 8 Uhr gestellt, habe mir eine Kanne Kaffee gekocht und mir Roger Federer gegen Marin Cilic Australian Open Finale reingezogen. Und ich könnte nicht hypter sein. Es ist tatsächlich so. Es war ein episches Spiel. Du hast es, glaube ich, nicht geguckt. Über 5 Sätze gegangen. Wahnsinnig heftig. Up and down. Sah zwischendurch so aus, als hätte das Ding schon gewonnen. Dann sah es aus, als würde er das Ding relativ deutlich verlieren. Am Ende hat er es rumgedreht. Hat seinen 20. Titel. Ist und bleibt der GOAT. Also ich bin auf jeden Fall emotional angefasst und freue mich trotzdem auf diese bummelige Ausgabe, die, glaube ich, richtig schön wird. Ich habe ein sehr gutes Gefühl.
Ja, das ist schon krank bei Roger Federer, muss man wirklich dazu sagen, weil er kriegt ja inzwischen, also nicht nur, dass eh schon viele der Meinung sind, dass er der genialste Tennisspieler aller Zeiten vielleicht ist, kriegt er jetzt auch wirklich jetzt nochmal im Nachgang, dadurch, dass er jetzt in den letzten Jahren auf einmal, nachdem ja auch viele gedacht haben, okay, vielleicht ist der Ofen auch demnächst einfach mal aus bei ihm, kriegt er jetzt auch wirklich langsam so ein bisschen diesen LeBron-Faktor, dass du einfach auf diese unfassbare Legacy guckst und einfach diese Langwierigkeit dieser Karriere und was der jetzt auch noch immer noch liefert, in Anführungsstrichen im Alter, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und Hut ab, auch wenn ich es nicht gesehen habe, bin ich natürlich auch ein Fan von ihm. Auch wenn ich immer, und das würde ich nicht freuen,
tatsächlich. Du bist Team Djokovic, ich weiß
das doch.
Ja, ich
bin Team Djokovic, das ist einfach so.
Ja, kannst du ja auch sein, ist schon völlig in Ordnung. Ich bin halt Team Roger und der ist über jeden Zweifel erhaben. Also da wird an dem GOAT-Status auch nicht mehr zu rütteln sein. Und Alter, der Kerl ist 36, muss dir mal reinziehen, auf
ja,
dem Niveau
gerade beim
Spitzensport zu betreiben.
Wo inzwischen Alter, eigentlich alle nur noch so körperliche Maschinen sind und es nur noch darum geht, halt möglichst ja durable zu sein und einfach diesen perfekten ja Djokovic-Ball zu spielen und dass er da jetzt nochmal so gegenhalten konnte, ist wirklich krass und ja, zollt den größten Respekt.
Heißt ab. Auf jeden Fall, dass du heißt, dass du optimistisch sein kannst, dass deine Volleyball-Prime noch ein paar Jahre anhält, auf jeden Fall. Also, wenn Roger mit 36 noch so spektakulär unterwegs ist, steht bei dir ja auch nichts im Wege. Aber willst du mal erzählen oder sitzt der Stachel noch zu tief?
Nee, Wochenende? Der Stachel sitzt sehr tief. Ich will es nicht erzählen, aber ich kann ein bisschen von meiner Taktik erzählen, weil, also in meinem Freundeskreis, hier gerade auch natürlich mit den Leuten, mit denen ich hier akut rumhänge, ist es inzwischen ein Running Gag geworden. Meine Prime, ich werde in diesem Jahr 30, du wirst ja sehr bald 30. Ich ein kleines
Allerdings.
Bisschen später, bei mir ist es erst im Oktober soweit und natürlich spricht man immer davon, ist ja auch beim Basketball immer eine Thematik, natürlich in der NBA, wann geht die Prime los, wann hört sie auf, LeBron James redefiniert, glaube ich, gerade dieses ganze Prime-Ding, aber das kannst du natürlich nicht als Beispiel nehmen, weil es, glaube ich, noch nie jemanden gab auf diesem Planeten, der so akribisch und wirklich zu jeder Zeit an seinem Körper arbeitet und wirklich alles dafür tut, um seine Prime zu verlängern, deswegen kann ich mich leider nicht mit LeBron James vergleichen, also so vermessen bin ich dann doch nicht. Aber ich finde es schon interessant. Also ich bin definitiv in meiner sportlichen Prime, aber bei mir ist halt wirklich das Geile. Und das ist eine Taktik, die würde ich vielen Leuten empfehlen. Also es gab keine bessere Entscheidung für mich, als erstmal mit Fußball aufzuhören und dann nochmal Mitte 20 einen neuen Sport anzufangen. Weil dadurch kann man halt echt richtig geil sein Prime verlängern. Und mein nächster Plan ist nämlich, also meine Volleyballkarriere will ich mit Sicherheit noch so, ja, sagen wir mal 3 bis 4, 5 Jahre mit Sicherheit machen. Aber ich arbeite ja auch parallel wirklich ein bisschen daran. Ich spiele jetzt immer häufiger Basketball. Also einmal die Woche kriege ich momentan hin. Ich würde gerne 2-mal die Woche auf jeden Fall demnächst auch machen. Und ich habe ja tatsächlich vor, irgendwann nochmal anzufangen. Und wenn ich dann anfange, Basketball zu spielen, sagen wir mal so mit Mitte, Anfang 30, dann geht meine Prime halt nochmal vom Neuen los, wenn man sich immer weiter nochmal verbessert in dem Sport. Und so kann man echt so schleichend diese ausfadende Prime immer weiter verlängern. Das ist richtig geil.
Finde ich einen traumhaften Ansatz und werde ich vielleicht auch in Zukunft mal so machen. Also ich entere jetzt ja demnächst irgendwann mal meine Tennis-Prime, nachdem ich eine Draußensaison bisher gespielt habe. Also ich nähere mich auf jeden Fall dem absoluten Zenit und muss mir dann natürlich auch schon mal überlegen, wenn Tennis dann irgendwann, also wenn ich in Tennis einfach zu gut bin, dass da kein
Also keine darf Abseiten ich dir mal bitte ist. Eins sagen, ich sehe ja, dich bitte? Absolut und ich glaube auch wirklich, dass du noch da zum professionellen Spieler, also ich glaube, du könntest Curling-Profi werden, ohne Scheiß.
100%, ohne, ja. Aber wirklich sowas von sicher. Also ich habe alles, was man braucht.
Wie du Deutschland einfach zur Bronzemedaille führst. Für Gold reicht es nicht ganz, aber für die Bronzemedaille du wirklich mit dem entscheidenden
Wäre ich Skipper dann?
Schieber. Ja, ne? Nee, ich sehe dich nicht. Also du bist wirklich der Taktiker. Der Mann einfach mit dem feinen Touch, außer, also ja, zumindest ja. Wenn du deine Hand spürst, aber du, ich sehe dich nicht am Schrubber. Das ist nicht dein Skillset, da muss man ganz ehrlich sein.
Bin ich aber auch der Meinung. Also ich würde das auch super gerne mal machen. Ey, ich habe das ja jahrelang mal vorgehabt, irgendwo mal in eine Eishalle zu gehen, wo man das vielleicht mal so schnuppermäßig spielen kann. Ist ein absolut unterschätztes Spiel. Das ist sensationell. Und ich glaube wirklich mit so einem weichen Handgelenk, einem guten Gefühl und dann mit den richtigen Kommandos an die Besenheinis, die da vorne wegwischen. Warum nicht?
Reichweite macht's möglich, das nehmen wir uns auf jeden Fall vor. Also spätestens, wenn der YouTube-Kanal sich noch ein bisschen entwickelt, dann werde ich mal ein bisschen da mal abfühlen. Das ist wirklich IGVS Goes Curling, dass wir beide zusammen, wenn du schön in Köln bist,
live
gucken goals. Wir mal, ob es hier einen hiesigen Curling-Verein gibt. In Hamburg gibt's auf jeden Fall einen, weil Sarah zu der Zeit, sie hat ja auch eine Saison in Hamburg Volleyball gespielt, da war sie tatsächlich einmal Köln, weil es in Hamburg, glaube ich, da irgendwie so einen Stützpunkt gibt. Also vielleicht müssen wir uns auch mal machen, wenn ich in Hamburg bin.
Ich bitte darum, komm einfach ran hier und dann, oh, ein YouTube-Video mit IGVS Goes Curling. Wenn das nicht viral geht, weiß ich auch nicht.
Ja, das frage ich mich auf jeden Fall auch. Aber wir werden jetzt langsam mal die Transition schaffen zu Basketball-Themen und da haben wir heute natürlich ein bisschen was vor. Es gibt erstmal sehr unschöne Themen. Ihr wisst es natürlich alle, habt es inzwischen gehört. Wir werden ausführlich über DeMarcus Cousins und seinen Achillessehnenriss sprechen, was das für ihn bedeutet, was das für die New Orleans Pelicans erstmal für die Saison und für die Playoff-Aussicht bedeutet, aber natürlich auch längerfristig. Und jetzt kam er in der letzten Nacht, wenn das nicht schon reichen würde, auch noch Andre Roberson dazu, der sich auch sah ganz schlimm aus. Also ich bin wirklich zusammengezuckt, als ich diese Szene gesehen habe, wollte hochspringen, ihm reißt da irgendwie einfach das Knie weg, Patellasehne gerissen, wahrscheinlich auch Saison aus, ein Update wird noch folgen, das haben wir Stand jetzt noch nicht, wie schlimm ist jetzt wirklich mit seiner Verletzung, aber es sieht natürlich gar nicht gut aus, darüber werden wir reden, ein, zwei kleine Sachen haben wir noch mit dabei und als Upper sehr lange nicht mehr dabei gewesen und viele freuen sich, glaube ich, drauf, Hörer haben auch immer mal wieder erwähnt, ey, könnt ihr nicht mal wieder XY machen und wir reden von unserer schönen Quiz-Rubrik, wer bin ich, die habe ich für dich vorbereitet heute und ich bin gespannt, wie du dich schlagen wirst später.
Absolut stabil. Ich bin auch gespannt. Da hatte ich in der Vergangenheit nicht die besten Stats bei Wer bin ich. Irgendwie habe ich mich da immer schwer getan mit mir. Weiß ich nicht. Mir fällt es immer schwer, meinen Kopf so zu justieren, dass ich alle 5 Infos, die du mir zu einem Spieler gibst, auch wirklich parallel berücksichtige. Und meistens kommen dann so unfassbar dumme Antworten raus, weil ich einfach den ersten Tipp schon wieder vergessen habe. Schauen wir mal. Vielleicht wird es heute ein bisschen besser. Mein Zustand ist eigentlich nicht prädestiniert für so ein Gedankenspiel.
Ja, ich glaube, ich kann nicht kriegen heute. Ich bin auch extrem gespannt, wie es wirklich weitergeht. Aber gut, ja, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Elefanten im Raum an und sprechen einfach mal direkt über DeMarcus Cousins. Also, ich habe schon eingeleitet, es ist eine ganz schlimme Geschichte. Diese Verletzung ist definitiv Season-Ending, also die New Orleans Pelicans werden auf DeMarcus Cousins verzichten müssen, in der Regular Season und auch potenziell bei einem Post-Season-Run. Wie wahrscheinlich der jetzt noch ist, da werden wir natürlich gleich drüber sprechen. Und ja, der Schock ist erstmal, glaube ich, riesig, ist immer wieder krass allgemein, diese Verletzung. Also, ich versuche es mir einfach mal vorzustellen und auch gestern habe ich mit ein, zwei Leuten mich drüber unterhalten, die tatsächlich schon mal dabei waren, als jemand sich die Achillessehne gerissen hat, was ja auch rein so vom auditiven Faktor ziemlich grausam sein soll. Also das knallt ja mal ganz gerne richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei DeMarcus Cousins war, ob es da auch wirklich der Fall war, aber erstmal natürlich schlimm zu sehen und der Schock dominiert da, glaube ich, erstmal als erste Reaktion, oder?
Ja, das ist natürlich absolut Gift. Also ich war noch nie dabei, zum Glück, aber man hört das ja immer mal wieder, dass das so verglichen wird mit dem Reißen einer Gitarrenseite. Und ich meine, wenn man sich mal einfach nur so hinten an die Achillessehne fasst, dann unterschätzt man ja auch einfach, was das für ein dickes, fettes Teil ist. Ne? Das ist ja nicht irgendwie einfach nur so ein Mini-Sehnchen, sondern echt ein massives Ding und ist natürlich für Basketballer an sich schon eine Katastrophenverletzung. Erst recht für einen Big Man. Also ganz ehrlich, was bringt Boogie auf die Waage? Keine Ahnung, 140 Kilo oder was bestimmt. Also irgendwie die Größenordnung. 130 Kilo wird der ja wohl wiegen. Ne? Also das ist halt einfach eine Verletzung, die ist natürlich für einen Big Man, für einen mobilen, athletischen Big Man einfach eine Vollkatastrophe. Und es ist ja immer so dieser Ja, die Frage, na klar, dieses Jahr wird er nicht wiederkommen. Wie kommt er überhaupt zurück? Inwieweit ist er wieder der Alte irgendwann in einem Jahr, anderthalb Jahren? Das ist halt immer so ein ätzendes Ding, weil vor allem, das fand ich im ersten Moment einfach scheiße, die Pelicans gerade einfach ganz gut drauf sind. So, die haben 4 in Folge gewonnen, etablieren sich da wirklich eigentlich gerade auf den hinteren Playoff-Plätzen und wären ja einfach so ein Team, dem traue ich jetzt nicht irgendwie ein Finals Run zu, natürlich nicht, aber trotzdem ein Team, was ich gerne in den Playoffs sehen würde mit diesen beiden Twin Towers. Ob es dann für die Playoffs jetzt noch reicht, reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. Aber es ist einfach Gift für die Pelicans, aber wenn man bei Boogie direkt mal anfängt, ey, der ist halt auch Unrestricted Free Agent jetzt im Sommer, da ging eigentlich alle davon aus, dass es den riesen Max gibt, wahrscheinlich von den Pelicans dann. Das ist jetzt wieder so ein bisschen in Frage, also wer stellt denn da jetzt wirklich einen Max-Vertrag in Raum, so weiß man nicht. Thema Trade ist auch vom Tisch, also für ihn persönlich ist das einfach absolut Gift und ätzend. Also das gehört leider Gottes zum Sport irgendwie immer mal wieder dazu, dass halt auch gerade bei großen Namen dann mal eine fette Verletzung kommt, aber Achillessehne ist halt echt immer so, das ist halt nicht irgendwie in Stein gemeißelt, dass du das aushältst und gut wieder zurückkommst, das kann halt auch mal ganz bitter enden, von daher, scheiße, einfach ein richtiger Downer.
Ja, so ist das. Es gibt definitiv einige Negativbeispiele, also denken wir mal zum Beispiel an so einen Wes Matthews, bei dem das wirklich lange gedauert hat und man kann ja auch behaupten, der ist nie der Alte gewesen. Gab auch einen interessanten Artikel dazu. Kevin Pelton hat die ganze Sache mal analysiert und hat sich die letzten 18 Fälle mal angeguckt von Leuten, die sich die Achillessehne gerissen haben und er hat da festgestellt, dass nur 4 von diesen 18 wirklich schon die angepasste, sehr moderate Erwartung an die Saison individuell dann übertreffen konnten. Also wirklich nur sehr wenige Leute schaffen es, gut zurückzukommen und die Erwartungen zu übertreffen nach dem Achillessehnenriss. Rudy Gay ist aktuell ein Positivbeispiel, der wirklich zeigt, dass es funktionieren kann. Dann gab es natürlich NBA-History-technisch noch einen Dominique Wilkins, der seinen Achillessehnenriss verhältnismäßig sehr gut weggesteckt hat und man kann natürlich nur hoffen und vermuten, dass DeMarcus Cousins wahrscheinlich auch eher ein Spielertyp ist, der das vielleicht besser wegstecken sollte, weil er halt nicht derjenige ist, der von seiner unfassbaren Quickness lebt und von seinem Vertical, also der springt ja auch kaum über die Bild-Zeitung. DeMarcus ist jetzt niemand, der von seiner Athletik lebt. Und von daher kann man nur hoffen, dass er das gut wegsteckt. Ja, ist natürlich die Frage, inwiefern das wirklich der Big-Man-Faktor da ist. Aber ich würde einfach mal hoffen und behaupten wollen, dass wir zumindest so in einem Jahr einen DeMarcus Cousins sehen, der nah wieder an das Niveau kommen sollte, was wir jetzt von ihm gesehen haben in den letzten Wochen.
Ja, wollen wir natürlich alle miteinander hoffen. Aber wenn man mal bei ihm bleibt, was heißt das für den nächsten Sommer? Was heißt das für seinen Vertrag? Also was machen die Pelicans? Gehst du jetzt hin und sagst, pass auf, trotzdem, wir legen dir den Max hin, weil, ey, wenn du irgendwie fit bist, bist du halt ein Biest. Oder versucht man da schon ein bisschen zu drücken und ein bisschen runter zu handeln und legt erstmal ein kleineres Offersheet hin? Oder was machen andere Teams? Also ich würde mal vermuten, dass da jetzt nicht unbedingt mit den Riesenverträgen um sich gewedelt wird, je nachdem wie dann, wenn es dann soweit ist, auch der Heilungsprozess verläuft, inwieweit man es absehen kann, ob er wieder der Alte sein wird. Aber das ist natürlich schon echt zur Unzeit. Also es ist immer zur Unzeit, aber gerade jetzt in einem Contract hier natürlich echt eine Vollkatastrophe. Also meinst du trotzdem, da gibt's den 30% Max-Deal ohne Wenn und Aber im nächsten Sommer oder wohin geht die Reise da?
Ich glaube tatsächlich, dass er ihn bekommt. Und ich habe inzwischen für mich auch die Theorie aufgestellt, so paradox und fast pervers es klingt, diese Verletzung könnte tatsächlich die Chancen, dass DeMarcus Cousins längerfristig bei den Pelicans bleibt, erhöhen. Und dass er auch zusammen mit Anthony Davis bleibt. Also ich finde tatsächlich, dass du jetzt diesen Faktor hast, dass ein DeMarcus Cousins, das bekommt man öfter mal mit. Bei so einer Verletzung, natürlich wird das Team jetzt alles für ihn machen, dass du dann erstmal ja dieses Ding hast, dass der Spieler vielleicht eher das Gefühl hat, dass er da ja mehr Treue verspürt und einfach denkt, hey, jetzt kann ich das Team nicht verlassen, die haben sich hier um mich gekümmert. Und ich glaube einfach, dass das jetzt, also sie haben ja am Höhepunkt das Ding jetzt quasi beendet. Du kannst jetzt auf die letzten, sagen wir mal, 3-4 Wochen gucken und sagen, ey, DeMarcus, Anthony, so, ihr habt gesehen, Alter, das läuft mit euch beiden und wir wollen jetzt in den nächsten Jahren einfach nochmal besser um euch herum bauen und ich bitte einfach, dass ihr da Vertrauen habt in unsere Franchise, dass wir die richtigen Spieler um euch herum stellen, aber wir können uns das gut vorstellen mit euch beiden und wir glauben, dass das funktioniert. Und so hast du jetzt halt nicht diesen Faktor, was für mich sonst eine absolute Garantie gewesen wäre, dass wir ein Pelicans-Team sehen, was in die Playoffs kommt, aber dann in den Playoffs tierisch abgeschossen wird und dann ist das für mich eine ganz andere Offseason. Dann hast du einen Anthony Davis, der dann natürlich wieder überlegt, okay, mit DeMarcus Cousins alleine reicht es scheinbar nicht, ich gucke halt wieder zu den Boston Celtics oder gucke allgemein zu den Teams, die halt 3-4 Stars haben in dem Team, da möchte ich auch hin und dann halt auch ein Boogie, der dann eine ganz schwierige Offseason-Entscheidung hat, wo er hingeht und ich bin gespannt, ich glaube, dass die Pelicans ihm den Max-Deal trotzdem geben müssen fast, weil ich auch der Meinung bin, dass es vielleicht andere Teams geben könnte, die gamblen könnten. Also ich gucke da vor allen Dingen zu den Dallas Mavericks, die einfach in den letzten Jahren kein richtiger Player mehr sind auf dem Free Agency Markt. Und das ist für mich ein Team, was da einfach sagen müsste, komm, scheiß drauf, wir gehen all in und wir hoffen einfach drauf, dass wir einen DeMarcus Cousins bekommen, der da voll dabei ist. Also andere Teams, es sind ja nicht so viele Teams, die überhaupt wahrscheinlich in der Lage sein könnten, ihm Max-Vertrag anzubieten. Da reden wir von den Hawks, den Bulls, den Pacers, den Lakers, die wahrscheinlich jetzt raus sind. Also da würde ich mal sagen, die werden Cousins das jetzt nicht anbieten, weil die zu viele Alternativen haben. Und auch die Sixers, was ich persönlich nicht sehe. Also ich sehe tatsächlich dann wahrscheinlich die Dallas Mavericks als größten Konkurrenten. Kann mir aber wie gesagt vorstellen, dass es mindestens ein Team gibt, was da bieten wird für einen Boogie.
Ja, es mag wohl sein, zumal wenn dann die Signale wirklich so aussehen, dass die Heilung vielleicht ganz gut funktioniert, dann glaube ich auch, ob es dann wirklich ein absolut voller, voll garantierter 4-5-Jahres-Max wird, muss man dann nochmal sehen. Aber der wird nicht am Hungertuch nagen müssen, dafür ist sein individuelles Talent einfach zu groß. Und du hast schon recht, vielleicht ist es ein Blessing in disguise, wie ich irgendwann mal schönerweise gesagt habe. Weil tatsächlich, jetzt hast du einfach die Argumente auf deiner Seite. Wir waren 8-2 aus den letzten 10, waren endlich am Rollen, es hat endlich funktioniert, waren klar über 500. Also schau doch mal, wenn wir euch noch einen besseren Supporting Cast hinstellen, wobei, Klammer auf, das halt schwierig wird, weil sie wahnsinnig unflexibel sind, cap-technisch und nicht so endlos viel machen können eigentlich. Aber so ein, zwei kleine Pieces kann man da wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren, dass dann die Argumente schon nicht so verkehrt sind für die Pelicans und für Boogie eben doch nochmal da zu bleiben und zu schauen, wie weit es dann gehen kann mit Anthony Davis. Reicht es für die Playoffs, ist für mich ja schon mal die nächste Frage. Aktuell 27 und 21 sind, glaube ich, was sind's, 3,5 oder was Spiele? 3 Spiele vor Platz 9 gerade. Da hast du dann die Clippers, die da aktuell mit einem 500er Rekord rumhängen und die Jazz, die deutlich drunter sind, aber irgendwie für mich immer noch Potenzial haben, da einen Schub zu machen. Ich weiß es nicht, ob es am Ende wirklich reicht mit Anthony Davis. Wenn ich in Steps Chart gucke, dann ist er schon relativ dünn. Dann hast du halt irgendwie so einen Dante Cunningham, den du da vielleicht reinwirfst oder irgendwie den Kadaver von Omer Asik noch wieder spielen lassen musst. Ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Wenn ich wetten müsste, ich kann mir vorstellen, dass sie rausfallen oder sich irgendwie gerade so eben reinsneaken und dann halt in der ersten Runde auf die Mütze kriegen. Also auf jeden Fall ist so dieses, ja, die kleine minimale Euphorie, die da so ein bisschen losgetreten wurde, dass man gedacht hat, ey, vielleicht wird's wenigstens eine geile Playoff-Serie, so wenn sie am Ende Sechster werden und irgendwie gegen den Third Seed spielen und vielleicht mit beiden Jungs in voller Montur da echt ein bisschen Krach machen können. Die Kuh ist halt vom Eis und das Thema ist gegessen, da wird nicht viel machbar sein. Von daher, weiß ich nicht, siehst du sie in den Playoffs ohne Boogie? Jetzt mal ganz einfach gefragt.
Kommt natürlich extrem darauf ab, wie jetzt die Trade-Deadline der Los Angeles Clippers abläuft. Also wenn die Clippers auf dem Gas bleiben und sagen, nein, wir traden nicht die Andre Jordan und auch Lou Williams bleibt bei uns im Kader, dann würde ich Tendenz eher sagen, sie fallen noch raus. Aber ich glaube eigentlich, dass in diesem Westen, in diesem Jahr, es reichen könnte, wenn du 41 Wins hast. Vielleicht reichen sogar 40 am Ende des Tages und da musst du die nur eher mal durchgehen. Die Pelicans haben noch 34 Spiele. Das würde bedeuten, für 41 Wins, dass sie noch 14 gewinnen müssen von diesen 34. Das ist machbar, auch ohne Boogie. Und da kommen wir auch zu diesem sportlichen Faktor, was natürlich die größte nächste Thematik ist. Da kannst du jetzt anfangen mit irgendwelchen On-Off-Stats und mit Analytics und klar, da haben wir vorher auch drüber gesprochen. Die Stats nur mit Anthony Davis auf dem Court sind super, da sind sie sogar am besten, da sind sie sogar noch besser im Vergleich, wenn beide auf dem Court stehen, aber so einfach ist die Rechnung natürlich nicht, weil du jetzt A, diesen Riesenfaktor hast, wie überbrückst du die Minuten ohne Anthony Davis, wenn wirklich keiner der beiden auf dem Court steht. Das war bisher eine Katastrophe, also natürlich waren die Pelicans unfassbar negativ unterwegs, wenn beide nicht mehr auf dem Platz waren und du musst natürlich die Rotation anpassen und Leute von unten, die nicht mehr Minuten bekommen sollten, kriegen mehr Minuten. Von daher wird das unfassbar schwer, das wegzustecken. Ich kann mir vorstellen, dass die Pelicans, wenn sie eine Phase haben, wo sie weiter einfach ein bisschen heiß bleiben, was das Shooting angeht, wenn Etuan Moore einfach nochmal seine Heißigkeit da zurückholen kann, kann ich mir vorstellen, dass sie da ein paar Wins rausgrinden. Solomon Hill kommt ja jetzt auch bald zurück. Das ist ein Riesenfaktor, nachdem ja der mit einem gerissenen Hamstring auf jeden Fall auch ewig raus war. Der könnte das so ein bisschen kompensieren. Aber dennoch wird es auf jeden Fall extrem schwierig. Und mit den Playoffs ist es einfach eine Katastrophe. Wir haben ja in der letzten Episode darüber gesprochen, wie sehr wir uns dann, also dass es einfach das beste Szenario für ein 1-8 Matchup gegen die Warriors ist, immerhin sehen zu können, wie Cousins und Davis da ein bisschen gegen das kleine Line-Up der Warriors beasten und jetzt haben wir nichts bekommen. Und so positiv ich das eben ausgedrückt habe und du eben auch meinst mit Blessing in Disguise, muss man natürlich nochmal betonen, dass es jetzt ein absolutes Horrorszenario für die Pelicans gibt, wenn die jetzt nicht in die Playoffs kommen oder in den Playoffs richtig auf die Fresse bekommen und Anthony Davis sagt, nee, komm, ich habe die Schnauze voll, so, ich will hier weg, dann ist natürlich, also was dann für ein Scherbenhaufen da ist und dann diese Situation mit Cousins, dann weiß ich noch weniger, was du da machst, also das könnte natürlich auch absolut grausam enden.
Dann kannst du die Pelicans einfach direkt dicht machen und Seattle wieder eine Franchise
ja, ohne
geben.
Scheiß.
Dann ist das Thema wenigstens durch. Ja, ohne Mist. Ja. Also das braucht ja kein Mensch. Wer braucht denn bitte eine Franchise wie die New Orleans Pelicans ohne Anthony Davis? Dann ist das Ding einfach, also das ist einfach dann komplett nutzlos. Völlige Zeitverschwendung. Ich fand die Formulierung, wie überbrickst du die Zeit, eigentlich ganz treffend, weil ich fürchte, dass das ein bisschen bitter werden könnte, wenn sie da wirklich unten sind. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt in die Stats. Es gab erst irgendwie 400 Possessions oder was. Überhaupt in der ganzen Saison, wo keiner von beiden auf dem Court stand, weil sie natürlich relativ viel gestaggert haben, was Sinn macht, da sah das natürlich gar nicht gut aus. Und dann muss man mal schauen, was die Gesundheit von Anthony Davis sagt. Lass den nochmal 5-6 Spiele verpassen, ja, was jetzt absolut nicht unwahrscheinlich ist, dann ist halt komplett Sense. Und deine Rechnung stimmt natürlich tendenziell, wenn man mal sagt, vielleicht reichen 41 Wins. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich reicht mit dem 500er Record gerade. Also irgendwie hast du die Nuggets, die jetzt gerade Achter sind, 3 Wins über 500, die sehe ich jetzt nicht 50 Wins holen, aber die sehe ich eigentlich auch nicht nur in Anführungsstrichen 500 dabei spielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du eher 43, 44 vielleicht brauchst und das sehe ich dann schon wieder nicht kommen. Es sei denn, Anthony Davis geht wirklich in kompletten Beast-Mode, bleibt fit, Etwan Moore schießt weiter, ein brachiales Career-High, also kann man sich ja nur auch ganz gut vorstellen, dass der vielleicht mal 2 Wochen irgendwie erlebt, wo er nicht 45% von draußen bombt, sondern einfach mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen ankommt, dann kann es da schon schnell ugly werden. Also dieses Horrorszenario, ich will es mir eigentlich noch nicht vorstellen, wobei einfach so ein I don't wanna be here Tweet von Anthony Davis, ich krieg Gänsehaut, es wäre einfach nur, also ich find's tatsächlich einfach großartig, die Vorstellung. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Irgendwie so dieser Loyalitätsfaktor ist, glaube ich, tatsächlich einer, der da greifen kann, so dieses, ey, jetzt legen sie mir trotzdem einen guten Deal hin, wenn ich DeMarcus Cousins bin und stehen zu mir und halten zu mir und wir versuchen es irgendwie zusammen in den nächsten Jahren nochmal weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das am Ende darauf hinausläuft und ich finde das Experiment nach wie vor sehenswert und würde es gerne nochmal weiter sehen. Ist jetzt ein bisschen schade, dass es gerade als es wirklich anfing gut zu laufen, einfach direkt der Stecker gezogen wird, aber steck's halt nicht drin, mein Gott.
Und diese Diskussion, ob sie jetzt in die Playoffs kommen, das ist ja eigentlich auch total überflüssig, weil ist es das Beste
egal.
Für die Pelicans, dass sie in die Playoffs kommen? Nein, natürlich nicht. Also theoretisch wäre es jetzt am besten, oder wäre jetzt tatsächlich am besten, wenn man sagt, oh, Anthony Davis hat sich vielleicht eine kleine Leistenzerrung geholt, fällt nochmal 4 Wochen aus und jetzt machst du nochmal einen kurzen, heftigen Supertank-Modus und rutscht da irgendwie noch ein bisschen die Lottery rein, aber das wird jetzt halt tatsächlich schwer. Und dann auch wirklich nochmal auf das Szenario zu kommen für die Pelicans-Fans, die sich halt drauf freuen, eventuell auf Playoff-Basketball der Pelicans, ist es halt schon so, wenn die Clippers den Stecker ziehen, dann wird es schon fast schwer, da wirklich nicht mehr in die Playoffs zu kommen. Weil wenn die Clippers, wenn du die jetzt mal ausklammerst, dann reden wir von den Utah Jazz, die noch 33 Spiele offen haben und jetzt 19 dieser 33 gewinnen müssten, um überhaupt auf 500 zu kommen. Also wirklich, oder nee, um überhaupt 40 Wins zu holen. Also von diesem Szenario sprechen wir und deswegen. Also Tendenz, ja, weiß ich nicht, Tendenz eher nein, weil ich immer noch so ein bisschen mit meinem Clippers-Herzen dran glaube, dass sie vielleicht einfach auf dem Gas bleiben. Ich würde es mir persönlich wünschen und dann, naja, aber es ist, ich werde immer deprimierter, je mehr ich drüber rede über die Situation tatsächlich.
Ja, ich glaube es aber ehrlicherweise auch, dass die Clippers das jetzt erstmal nochmal weiter versuchen und zusammenhalten, auch wegen der Boogie-Verletzung, ganz ehrlich. Da wird halt einfach tendenziell nochmal ein Spot in den Playoffs offen oder potenziell offen, der vielleicht schon nicht mehr so richtig erreichbar aussah. Also wenn du jetzt die Clippers bist und auf dem Gas bleibst und da jetzt keine absoluten Rebuild- oder Retool-Moves machst, dann hast du schon ganz gute Chancen, die noch abzufangen. Von daher glaube ich schon, dass Doc Rivers da weiter versuchen wird, in Anführungsstrichen auf dem Gas zu bleiben. Und dann sollte das eigentlich funktionieren.
Absolutes Lock. Wenn sie auf dem Gas bleiben, werden sie in die Playoffs kommen und werden halt entweder die Pelicans verdrängen oder dann müssen eventuell doch noch die Blazers oder die Nuggets dran glauben.
Ja, es wird wohl so aussehen. Naja. Jetzt bin ich deprimiert. Toll.
Ja, wir haben es abgehakt. Also, ja, schade. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir uns einen kleinen Upper holen. Also, wir können jetzt nicht direkt über Andre Roberson auch noch
Nein,
sprechen.
Nein, keine Option.
Weil danach ist die Episode nach so einer guten halben Stunde einfach dicht, weil wir keinen Bock mehr haben. Von daher hauen wir einfach mal sehr früh unsere Quizrubrik raus, oder? Ich hab Bock.
Ja, du hast Bock, das kann ich mir vorstellen. Du bist ja auch der aktive bzw. eher passive Part. Ich habe nicht richtig viel Bock, aber ich bin top motiviert, werde mitschreiben, zumindest versuchen, damit ich auch mal alle 5 Tipps, die du mir jeweils geben wirst, im Hinterkopf halte. Denn worum geht's bei Was bin ich? Wir haben es noch gar nicht erklärt. Wer bin ich natürlich?
Bei Was bin ich?
Ach Gott, worum geht's bei Wer bin ich? Dirk hat mir 5 NBA-Charaktere herausgesucht, die ich nicht kenne und ich muss im Prinzip erraten, um wen es sich handelt und werde so Salami-Taktik, also Christian Wulff gedächtnismäßig, immer scheibchenweise sozusagen die einzelnen Hinweise bekommen und kann dann irgendwann sagen, ich möchte lösen oder ich möchte alle 5. Ich werde mir immer alle 5 anhören, nur schon mal als kleiner Spoiler, aber ich glaube, dass ich vorher was lösen kann, ist unwahrscheinlich und ich muss rausfinden, um welchen Spieler es geht. Das ist denkbar simpel, das ist Wer bin ich und hier kommt der ein Spieler.
Oh, jetzt habe ich zu spät reagiert, scheiße. Fuck.
Abbruch, Abbruch.
Rätsel, Spannung, Spiel und Spaß, Emotion.
Wer bin ich?
Boah, ist wirklich verdammt lange her, weil ich hätte dir jetzt vorher nicht mehr sagen können, wie ist eigentlich der Einspieler. Also, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es viel zu lange nicht mehr der Fall war. Ich muss schon mal vorwarnen, es gibt zwei Riesenprobleme mal wieder. Problem Nummer eins, ich kann meine Schrift nicht lesen. Und Problem Nummer zwei, ich habe mir unter meinen 5 Fakten nicht den Spieler notiert. Also, es kann sein, dass ich selber nicht mehr weiß, wer es ist.
Es ist herrlich, du bist echt der kreative Freigeist hier in der Vorbereitung. Finde ich gut, also schauen wir mal. Wir ja, werden wir uns dem mal annähern. Aber es ist doch schön, da kannst du mitraten. Du kannst ja, das ist schön. Das ist doch viel besser.
Also ich würde allen empfehlen, wie du schon gesagt hast, nehmt euch einen kleinen Notizzettel und macht euch vielleicht 1-2 Notizen, dann ist das Ganze noch ein bisschen leichter. Und ansonsten ratet einfach mit und lasst es uns natürlich gerne wissen, ob ihr es besser macht als Tegli oder ähnlich gut, das werden wir jetzt sehen. Wir suchen den ersten NBA-Spieler und der erste Fakt bzw. die erste Info über diesen NBA-Spieler lautet, ich bin Kanadier.
Oha. Okay.
Ich bin aktuell in der Top 3, was die Freiwurfquote angeht. Unter allen Qualifizierten selbstverständlich.
Okay.
Info Nummer 3. Es ist aktuell meine beste Saison meiner Karriere.
Okay, Moment. Ja.
Und trotzdem habe ich vor kurzem meinen Starting-Spot verloren.
Oha, vor kurzem meinen Starting-Spot verloren, ja.
Im letzten Jahr war ich der MVP der Rising Stars Challenge.
Ach du Scheiße, wer hat sich das denn angeguckt? Also ich auf jeden Fall nicht, das könnt ihr schon mal sagen.
Okay. Ja, das war's schon. 5 Infos.
Ach Scheiße.
Das war's tatsächlich. Also ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Ich bin Kanadier, Top 3 Freiwurfquote in dieser Saison. Ist die beste Saison meiner jungen Karriere noch, weil wie gesagt, letztes Jahr MVP der Rising Stars Challenge. Trotzdem den Starting Spot vor kurzem verloren. Wen suchen wir?
Ja, das ist natürlich jetzt eine berechtigte Frage. Also ich war einmal kurz, natürlich habe ich erstmal angefangen mit der Nationalität, meine Güte, ich habe echt schon Sprachprobleme. Also wen haben wir denn überhaupt so an Kanadiern? Wir haben einen Corey Joseph, der da mit Sicherheit nicht gemeint ist, der einfach die Freiwurfquote kann eigentlich nicht gut genug sein. Wir haben Kelly Olynyk, wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin. Wen haben wir noch? Also Kelly Olynyk wird es natürlich im Normalfall auch nicht sein. Also jedenfalls hat der beim Rising Stars Game nicht wahnsinnig viel zu suchen gehabt im letzten Jahr. Ich muss mal in meine Tipps gucken, was haben wir da noch? Ein sehr guter Freiwerfer, das ist natürlich so ein bisschen seltsam für mich. Ich muss das über dieses Rising Stars Ding machen, glaube ich. Wobei das, also natürlich keine Ahnung. Selbstverständlich habe ich es mir nicht angeguckt im letzten Jahr.
Kann dir letzte übrigens Saison kurz der, die
ich glaube, ich, glaub, ich weiß es.
Ich habe es kurz nachgeschlagen, nur noch mal kurz.
Ich glaube, ich weiß es.
Es gibt scheinbar aktuell in der NBA 13 kanadische NBA-Spieler.
Okay, also ich meine, aber das kann jetzt auch natürlich wieder ganz gefährliches Halbwissen sein, ich meine, dass Jamal Murray Kanadier ist. Und der könnte, Freiwürfe weiß ich nicht, ja, ist tendenziell nicht unmöglich. Ich hätte ihn jetzt nicht so elitär gesehen, aber würde ich nicht ausschließen. Beste Saison der Karriere, kommt hin. MVP Rising Stars kann definitiv sein. Wie gesagt, habe ich mir nicht angeguckt, werde ich mir auch dieses Jahr nicht angucken. Ist der Kanadier oder ist er kein Kanadier? Ich glaube es und mir fällt nichts Besseres ein. Ich gehe mit Jamal Murray.
Oh, das ist völlig richtig.
Ist das wichtig?
Das ist stark. Also hast
der kam unerwartet.
Kanadier ausgesucht. Oh. Inzwischen muss man auch wirklich sagen, also die Kanadier.
Ach, Tristan Thompson ist auch Kanadier, oder?
Gar kein schlechtes Team kannst du da wirklich hinstellen. Wenn du dir mal so vorstellst, ein Andrew Wiggins, dann halt dazu noch ein Jamal Murray, schmeißt den Dwight Powell mit rein, Nick Stauskas, ein Tristan Thompson, Kelly Olynyk, ein Trey Lyles, ein Kerry Joseph, den du erwählt hast, Tyler Ennis ist auch noch mit dabei, Dylan Brooks und danach wird es ein bisschen dünn, aber das ist schon ein ordentlicher Kader. Sollte man sich drauf freuen, wenn es da den nächsten
Mal Saus Castillo auf jeden Fall.
Definitiv. Stark gemacht, ja. Also,
stabil. Jamal
Murray. 92, irgendwas Prozent auf jeden Fall. Das ist seine beste Saison.
Das müssen wir, glaube ich,
nicht drüber reden. Also, unterm Radar echt gutes Improvement von seiner Rookie-Saison zur Sophomore-Saison. Starting-Spot trotzdem jetzt im letzten Spiel verloren. Hat er sich auf der Bank wiedergefunden. Da haben die Nuggets dann mal wieder mit Will Barton und Gary Harris tatsächlich zusammen gestartet. Muss man mal gucken, wie es für ihn weitergeht. Aber trotzdem eine Positiv-Story gab es jetzt ja letztens auch in unserer Ins Gesicht von Staudemeyer Talk-Gruppe auf Facebook. Gab es jetzt, glaube ich, heute tatsächlich brühwarm die Diskussion, was man von Jamal Murray hält, weil der ja tatsächlich jünger ist als zum Beispiel ein Donovan Mitchell und wie weit es noch gehen kann für den Jungen. Kann ich für mich auch echt noch nicht final beantworten.
Nee, kann ich auch noch nicht. Also ich war die ganze Zeit ein Riesenfan. Es sieht jetzt natürlich gerade ganz, ganz gut aus, aber bin ich auch noch nicht abschließend sicher. Also All-Star-Potenzial hat er mit Sicherheit. Ob viel mehr irgendwie drin ist, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube eher nicht, aber schauen wir uns die nächsten Jahre mal an.
Ja, so ist es. Also wenn ich da jetzt sagen würde, das war immer für mich immer so der Vergleich, bei wem, glaube ich, wäre die beste Karriere, Devin Booker oder Jamal Murray? Vor kurzem hätte ich da Jamal Murray wirklich noch vielleicht ein bisschen mehr zugetraut. Inzwischen gehe ich dann doch eher wirklich ins Lager Devin Booker. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Wir suchen den zweiten NBA-Spieler. Und die erste Info über diesen Spieler lautet, das ist meine zweite Saison in diesem Jahr für mein zweites Team.
Okay.
Bei meinem aktuellen Team läuft es nicht so gut.
Okay.
Wenn ich aber auf dem Platz stehe, läuft's. Also, dass ich nicht mehr Minuten bekomme, kann ich wirklich nicht nachvollziehen.
Okay.
Und der vierte und letzte Fakt, weil Was? Ich keinen fünften habe, sehe ich gerade. Ich bin einer der beliebtesten NBA-Spieler in Deutschland.
Ach du liebe Güte, beliebt in Deutschland. Also erstmal finde ich es eine absolut mittelschwere Frechheit, dass du nicht fünf Fakten präsentiert hast.
Ich muss mir noch einen spontanen Fact eventuell ausdenken. Aber ich warte erstmal ab, wie in welche Richtung du gehst. Ob ich dir noch helfen muss oder...
Ich fürchte. Also fangen wir mal damit an. Es läuft gerade nicht gut, das grenzt es ja schon mal ein bisschen ein. Also ich würde mal sagen, über welche Teams kann man das wirklich sagen? Ich würde sagen, so alle Teams, die 20 Wins und weniger haben, die würde ich da vielleicht mal so mit in die Liste nehmen. Also Bulls, Nets, Magic, Hawks, irgendwie Memphis, Phoenix, Dallas und die Kings. Vielleicht hättest du auch noch irgendwie die Lakers oder die Hornets mit drin, aber ich schätze mal eher nicht. Also geht's wahrscheinlich in die Schimmelteams. Wir reden offensichtlich über einen Sophomore, wenn ich das richtig verstanden habe, der direkt mal nach seiner Rookie-Saison getradet wurde. Habe ich das richtig verstanden? Also prinzipiell diesen Hinweis?
Ja, aber da kann ich dir direkt nochmal einen Tipp geben. Also ich bin ein Fighter. Ich bin ein echter Fighter. Ich habe keine blitzsaubere NBA-Karriere hingelegt. Nach meiner Rookie-Saison habe ich erstmal wieder in Europa gespielt, sogar in Deutschland, und habe dann wieder meinen Weg zurück in die NBA gefunden.
Ja, das ist natürlich, also habe in Deutschland gespielt, hilft mir natürlich wahnsinnig gut. Also der Einzige, von dem ich weiß, dass er in Deutschland gespielt hat, weil wir es da irgendwann mal nachgelesen haben, weil wir keine Ahnung hatten, war Malcolm Delaney auf jeden Fall, den wir nicht kannten beide, was ich irgendwie witzig fand. Und ich glaube, war der nicht mal sogar MVP irgendwie mal von der hier BBL, Beko, keine Ahnung, wie sie gerade damals hieß. Also der ist auf jeden Fall aber ja nicht in seinem zweiten Team, der ist ja immer noch bei den Hawks, der kann es also schon mal nicht sein. Hast du einen fünften Tipp mittlerweile parat?
Das war doch mein fünfter Tipp, Junge. Einer der beliebtesten Spieler in Deutschland. Denk doch mal ein bisschen nach.
Das war der vierte Tipp, einer der beliebtesten Spieler in Deutschland.
Ich würde fast behaupten, dass er inzwischen den Legendenstatus erreicht hat in der deutschen NBA-Community.
Eieiei. Also ich meine, natürlich ist irgendwie Jack Cooley immer eine Option als richtige Antwort hier dabei. Jack Cooley. Das muss Jack Cooley sein, jetzt mal ohne Scheiß. Es ist ohne Mist. Also, es ist Jack Cooley, Alter. Wenn er auf dem... Ja! Ja!
Die Legende Jack Cooley immer noch mit seinem 49er PER unterwegs. Er hat auch noch nicht mehr als seine 2 Minuten gespielt. Aber in diesen 2 Minuten lief es wirklich bei den Sacramento Kings. Also wenn du dir das hochrechnest, dann reden wir wahrscheinlich von Top 3 Teams in der NBA aktuell. Und dass der Junge einfach seine Minuten nicht bekommt, ist einfach unverständlich. Er ist vor kurzem jetzt auch offiziell Best Friends Status mit uns. Er hat uns retweetet tatsächlich. Obwohl, nee, er hat unseren Tweet geliked. Tatsächlich. Ja. Als es darum ging, dass Jack Cooley auch wirklich von irgendeinem NBA-Spieler ein Vote bekommen hat fürs All-Star-Game. Natürlich vollkommen zu Recht. Er hat auch noch einige Fan-Votes bekommen, natürlich, aus unserer Community. Und dementsprechend die vollkommen richtige Antwort, Jack Cooley.
Absolut stabil. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, ist natürlich Gift. Aber ich war immer noch so bei echten NBA-Spielern gedanklich. Ich habe letztens gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass er nur noch Dritter ligaweit im PER ist, weil es irgendwie 2 Jungs gab, die ein PER von über 100 produzieren. Haben in einer Minute halt. Also er muss da langsam ein bisschen abreißen lassen, aber ist immer noch stabil unterwegs. Guter Mann.
Sehr gut, es läuft auf jeden Fall wahnsinnig gut für dich. Wir machen weiter mit dem dritten Spieler und schauen, ob du jetzt eventuell schon über 500 gehst. Das wäre natürlich Wahnsinn.
Das wäre heftig.
Also, der erste Fakt lautet, ich bin momentan in der Top 10, was Minutes per Game angeht.
Okay.
Diese Saison ist meine beste meiner Karriere.
Oha, schon wieder. Ja.
Und das, obwohl ich nicht mehr der Jüngste bin.
Okay.
2014 war ich im Six-Man-Voting Zweiter.
Oha, Zweiter. 2014, ja.
Mein zweiter Vorname lautet Jami.
Was? Das kann ich nicht mal aufschreiben. Jami? Ja. Nie gehört. Oh Gott, das war's jetzt
also,
ja schon
das
wieder,
war's
ne?
schon wieder. Ich fasse es für dich zusammen. Top 10 Minutes per Game in der NBA in dieser laufenden Saison. Die beste seiner Karriere kann man definitiv behaupten. Das, obwohl er wirklich nicht mehr der Jüngste ist. Und 2014 war er mal Zweiter im Voting, sechster Mann des Jahres.
Ach, meine Güte.
Hinter Jamal also. Crawford, der mal wieder vollkommen zu Unrecht diesen Titel gewonnen hat 2014.
Finde ich stabil. Also, was haben wir denn da? Also, wie können wir uns dem denn überhaupt mal annähern? Thema Minuten ist natürlich irgendwie was eigentlich der Ausgangspunkt sein muss. Wer sind denn die Jungs, die irgendwie krass Minuten fressen? Da hast du natürlich so die LeBrons und Giannis Antetokounmpos dieser Welt. Jimmy natürlich wieder wahrscheinlich auch Top 10. Ja, wer ist da noch Top 10? Wahrscheinlich sind sogar irgendwie Boogie und Anthony Davis vorne mit dabei, kann ich mir vorstellen.
Dann eventuell muss ich mich korrigieren. Es geht tatsächlich, sehe ich gerade, bei meiner Recherche habe ich mich auf wirklich Total Minutes Played bezogen.
Ah, okay, nicht Minutes per Game. Okay, dann schließt das
irgendwie. Das könnte einen Unterschied machen.
Ja, theoretisch ja, aber gut. Also, ich habe natürlich absolut keine Ahnung, wenn ich mal ehrlich bin. Wer hat denn noch viele Minuten? Also irgendwie, dann ist natürlich John Wall zum Beispiel so raus, was das angeht. Zweiter war das im Six Man of the Year Voting 2014?
Ja.
Zweiter hinter Jamal Crawford. Jo, keine Ahnung. Ach Mann, alt ist er auf jeden Fall, ne? Also ich suche einen Oldie und spielt die beste Saison seiner Karriere. Wer kann denn das sein, ey? Das ist doch Gift. Ich stehe total auf dem Schlauch. Ey, gibt's noch irgendwie einen sechsten Tipp?
Nee. Also das muss wirklich ausreichen. Und ich kann dir jetzt auch schon sagen, du wirst dich sehr ärgern, wenn du es jetzt nicht errätst.
Die liebe Güte. Okay. Beste Saison der Karriere. Alt. Jami. Also wie gesagt, das hilft mir überhaupt nicht. Zweiter im Six-Man-Voting. Keine Ahnung, ey. Also ich, wer spielt denn da viele Minuten? Gute Saison. Ich gehe, weil ich es nicht besser weiß, mit jemandem, der viele Minuten spielt, beste Saison der Karriere. Könnte man einen Case für machen vielleicht? Ich gehe mit, nee, das macht keinen Sinn. Ich blanke, ich habe keine Antwort. Ich habe offiziell keine Antwort.
Okay,
ich
wir loggen ein. Giannis keine Antetokounmpo. Antwort und das ist falsch. Oh Mann, du wirst dich, glaube ich, echt ein kleines bisschen ärgern, weil wir suchen tatsächlich Taj Gibson.
Ah,
Gift. Der wirklich in den Top Ten ist, was Total Minutes Played angeht, ist eigentlich keine große Überraschung. Es gibt gleich drei Minnesota Timberwolves, die in dieser Top Ten sind. Andrew Wiggins, erster mit fast 2000 Minuten. Karl Anthony Towns, zweiter. Taj Gibson, sechster. Und Jimmy Butler, nur natürlich, weil er ein paar Spiele verpasst hat, nur 13. Das musst du dir auch erstmal reinziehen. Also wirklich trotz der Pause. Ich weiß nicht, wie viele Spiele hat er verpasst, aber dass er da noch in der Top 13
paar,
überhaupt
ja.
Minutes Total Played angeht, ist schon wirklich der Wahnsinn. 2014, zweiter im Sixth Man of the Year Voting, wirklich, da lief es ja ganz gut. Es war so dieses verrückte Joakim Noah-Jahr war es auch, oder? Das müsste war das Jahr, wo Joakim Noah wirklich natürlich auch das letzte gute Joakim Noah-Jahr, da hat
er Defensive Player of the Year war, ne? Ja.
Und mit 32 Jahren spielt Taj Gibson wirklich gerade die beste Saison seiner Karriere. Also man muss es so sagen. Der Typ ist unfassbar effizient unterwegs, schießt, glaube ich, also mit Abstand natürlich Career High, was so seine ganzen Shooting Percentages angeht, ist, glaube ich, bei 57% aus dem Feld in dieser Saison, ist defensiv ein Riesenfaktor für die Wolves und hat jegliche Erwartungen, die ich auch an ihn hatte. Also ich habe den Move ja kritisch gesehen, haben wir schon mal drüber gesprochen, hat er wirklich übertroffen und macht da einen Riesenjob und die Timberwolves mit ihrem Starting-Lineup gehören ja auch wirklich zu den besten Lineups überhaupt und da ist er auch ein Riesenfaktor. Also wirklich eine krasse Geschichte, wirklich unterschätzte Storyline der Saison, einfach diese Entwicklung von Taj Gibson in dieser neuen Rolle.
Absolut stabil. Hatte GM Tegli auf jeden Fall ein gutes Näschen, aber das war jetzt hier natürlich ein absoluter Downer. Also da war ja gar nichts zu holen bei mir. Ich war ja nicht mal in der Nähe davon. Jetzt brauche ich ein Bounceback.
Du brauchst definitiv ein Bounceback, aber ich finde es schön, dass es spannend bleibt. Wir suchen den nächsten Spieler. Die erste Info lautet, ESPN hat sich so ein schönes Rating ausgedacht. Da raten sie tatsächlich die besten individuellen Spiele beziehungsweise natürlich auch Statlines der Saison. Und den Spieler, den wir suchen, hatte laut ESPN das 27. beste Spiel der Saison.
Was soll ich denn mit so einer Info, Alter?
Ja, es ist natürlich das Konglomerat der Infos, was natürlich entscheiden wird.
Also Alter, aber du
wir
hast weiter. Heute so eine richtig heftige Fremdwort-Session, ne? Das ist schon das zweite. Du hast schon redefiniert vorhin mal benutzt. Da dachte ich schon, wer bist du und was hast du mit Fünkli gemacht, ey?
Also jetzt geht's aber los. Jetzt redest du mich hier schlecht. Also merk dir den
überhaupt
ersten
nicht.
Tipp. Ich hoffe, du hast ihn notiert. Ja, jetzt kommt nämlich aber eine wichtige Info dazu. obwohl ich wirklich ein so ein krasses Spiel hatte, und das sind normalerweise natürlich die Top-Guys der Liga, ich bin kein All-Star und war auch ehrlich gesagt nie wirklich nah dran, dass ich mal einer gewesen wäre.
Okay.
Nächster Tipp. Meine Dreierversuche habe ich von der letzten Saison zu der aktuellen vervierfacht.
Dreierquote vervierfacht.
Dreierversuche. Habe ich Quote gesagt?
Dreierversuche. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch noch für Dreierversuche vervierfacht. Okay?
Ja. Ich bin gebürtiger Schweizer.
Oh Gott. Schweizer, ja, okay.
Und meine Rookie-Saison habe ich für die Philadelphia 76ers gespielt.
Ach, das ist doch schon wieder irgendwie, das hilft mir doch schon wieder gar nicht. Also insgesamt ist das auf jeden Fall schon wieder sehr dünn. Also diese beste Deadline, ja mein Gott, das hilft mir natürlich gar nicht. Also entweder jemand, der einfach mal, weiß ich nicht, vielleicht so 8 Steals, 4 Blocks in so einem, also ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus sozusagen diese Spiele bewertet, aber ich kann mir vorstellen, dass, weiß ich nicht, auch so ein knapp Borderline 5x5 wahrscheinlich heftig bewertet wird. Also vielleicht ist es einfach so ein Kyle Anderson, der in einem Spiel halt 4 Blocks, 3 Steals, 7 Dreier hatte. Kein All-Star, nie
nah
dran.
Kann ich dir einen Tipp geben? Okay. Das ist es auf jeden Fall nicht. Also es ist jemand, der wirklich einfach so eine klassisch brachiale Deadline hingelegt hat. Und wir reden bei diesem Spiel auch von einem Triple-Double. Und das von einem Kandidaten, na, ich darf nicht zu viele Tipps machen, Kandidaten, von dem man es nicht unbedingt hätte erwartet.
Okay, also dann gehen wir mal vielleicht die Jungs durch, die da ein Triple-Double produziert haben. Also die üblichen, die werden es natürlich alle nicht sein, weil sie alle All-Stars sind. Wer hat denn noch ein Triple-Double hingelegt? Also Dennis Schmitz Junior hat ja letztens irgendwie sein erstes produziert. Wer ist denn in der Schweiz geboren in der NBA? Das ist ja.
Und hat er seine Rookie-Saison für die Philadelphia 76ers gespielt? Das ist natürlich jetzt die Frage. Da bin ich mir auch nicht sicher, ehrlich
gesagt. Ich bin nicht bei Dennis Schmitz. Ich bin grundsätzlich dabei. Ach, Mann. Also du hast natürlich an den Schweizern, hast du Clint Capella, hast du Thabo Sefolosha. Das könnte sein. Warte mal, ich muss meine Tipps mal alle angucken. Dreierversuche vervierfacht bringt mich natürlich tendenziell eher entweder zu jemandem, der so einen krassen Rollenboost bekommen hat und einfach letztes Jahr so wenig Minuten hatte, dass er per Game dann halt vervierfacht hat, oder eher zu so einem Big Man, der auf einmal in diese typische Stretch 4, Stretch 5, ich schieß jetzt auch Dreier wie so ein Geier, das hat sich aus Versehen gerammt, das war keine Absicht, schieß jetzt Dreier wie so ein Wilder, in diese Riege eingefügt hat. Und da kommt mir jemand natürlich irgendwie um die Ecke, mit dem ich mir das tendenziell vorstellen kann, und bin bei Nikola Vucevic angekommen, der auf jeden Fall erheblich mehr Dreier nimmt und im letzten Jahr natürlich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich 0,5 Attempts hatte und dieses Jahr irgendwie ein paar mehr. Also das könnte schon sein, oder wahrscheinlich hat er 0,7, 0,8 irgendwie so. Dieses Rating hilft mir nicht. Rookie bei den Sixers, ehrlicherweise, hilft mir auch nicht. Keine Ahnung, ob der von den Sixers gedraftet wurde, mag sein. Ah, bang!
Zu früh draufgedrückt.
Der kommt zu früh. Stark.
Ja gut.
Ja, geil, nehme ich.
Nein, das ist tatsächlich richtig. Hast du hinten raus gut, wirklich gut rausgegrindet.
Ah, geil.
Das ist nämlich genau die Kategorie, reiht sich ein zu den Big Men, die auf einmal wirklich Dreier ballern wie die Wilden. Einen Attempt hatte er 16, 17, zwischen sind es 4,1. Trifft ihn ganz ordentlich, 34,3%, und hat in dieser Saison wirklich schon Spiele gehabt, die waren massiv. Also bei diesem Spiel, was ich hier in meinen Tipps mit dabei hatte, da rede ich von einem 31 Punkte, 13 Rebounds, 10 Assists, Triple-Double, 13 aus 18 gegangen, dementsprechend wirklich höchst effizient, und hatte auch noch ein anderes krankes Spiel, also wirklich 44, 12 und 7 hat er auch nochmal rausgelattet in der Saison. Also wirklich jemand, der einfach mal gut ist für eine kranke Deadline. All-Star war er nie wirklich dran. Tatsächlich gebürtiger Schweizer, dann erstmal in Belgien aufgewachsen, bis es dann wieder nach Montenegro ging. Sein Vater war professioneller Basketballspieler, dementsprechend ein bisschen rumgekommen. Also ein Mann von Welt. Und als Rookie tatsächlich bei den 76ers hatte ich auch ausgeblendet. Also ich sehe ihn wirklich als kompletten Magic und hat
ja Lifetime Magic, ja.
Und war ein bisschen überrascht, dass seine Rookie-Saison doch für ein anderes Team war, und seitdem aber 6 Saisons für die Magic und natürlich wie jedes Jahr ein heißer Trade-Kandidat.
Ja, absolut stabil. Geil, da bin ich schon offiziell über 500. Wer will mich holen? Ey, das läuft.
Das ist so, da kannst du jetzt auf jeden Fall nicht nachlassen. Und jetzt kommen wir zu dem Beispiel, was ich am wenigsten lesen kann. Aber fangen wir auf jeden Fall mal mit Info Nummer 1 an. Ich bin der Null-Punkte-König. Ganze 4-mal stand ich in dieser Saison schon über 20 Minuten auf dem Feld und habe es nicht geschafft, einen einzelnen Punkt zu scoren.
Ach du Scheiße, okay.
Mein Nachname ist tatsächlich der Name eines Charakters in einer beliebten Zeichentrickserie, die man auf ProSieben sehen konnte oder vielleicht sogar sieht, da bin ich mir nicht sicher.
Mein Nachname ist der Charaktername. Okay, verstehe.
Ja. Mhm. Ich war ein Top-5-Pick.
Ja, hilft mir nicht.
Meine Freiwurfquote habe ich von der letzten zu dieser Saison mehr als verdoppelt.
Oha. Ja.
Ja, und jetzt denkt dran, ich war ein Top-5-Pick. Ich bin ein Sophomore, bin in diesem Jahr aber nicht bei der Rising Stars Challenge dabei.
Sophomore nicht bei Rising Stars. Okay, also, dann fangen wir doch mal vielleicht, ich würde eigentlich gerne anfangen bei den bei der Serie, weil ich das irgendwie interessant finde. Also ProSieben-Serie, ja, keine Ahnung, Simpsons sind daher irgendwie so typische Sachen. Kenne ich da jemanden? Nö, kenne ich nicht. Was haben wir noch? Freiwurfquote mehr als verdoppelt, Sophomore. Bin nicht bei den Rising Stars und habe 4x 0 Punkte gescored. Also, das ist spektakulär auf jeden Fall. Ich muss doch über den Draft gehen. Also, wir reden über den 2016er Draft, ja? Das ist richtig so. Da hatten wir overall First Pick Ben Simmons und hatten dahinter Brandon Ingram. Und jetzt wird meine Expertise schon in Frage gestellt, weil jetzt wird's eng. Ich kann dir nicht sagen, wer dann noch ganz früh gegangen ist. Das ist ja der Draft, wo Jaylen Brown herkommt, Chris Dunn, Buddy Hield, Jamal Murray, die ganzen Jungs, die alle irgendwie früh gegangen sind, aber frag mich, wer von denen an 3, an 4, an 5, an 6 gegangen ist, keine Ahnung. Aber was ist denn die Serie? Kannst du mir nicht wenigstens den Seriennamen sagen?
Nee, also du bist schon wirklich nah dran und ich kann dir nicht noch einen Tipp geben. Also das muss ich in deine Hände legen.
Okay, gut. Was haben wir dann noch? Freiwurfquote mehr als verdoppelt. 4x 0 Punkte. Also, wenn ich mal die Jungs durchgehe, die ich gerade genannt habe. Theoretisch mag das wohl Chris Dunn sein. Der mag der mal scoreless gegangen sein. Eigentlich unwahrscheinlich, aber andersrum, warum nicht? Wie soll denn der Charakter in welcher Serie heißen? Dann, ProSieben-Serie. Kenne ich nicht. Buddy Hield. Kenne ich einen Charakternamen, der Hield heißt? Nein, kenne ich auf jeden Fall nicht.
Jetzt immer so in diese Richtung geht.
Der ist richtig gut, aber fällt mir alles nicht ein. Aber weil ich es nicht, also keine Ahnung, irgendwie, warum nicht, das ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob er Top 5 Pick war, keine Ahnung, aber Chris Dunn guckt mich irgendwie so an, Scoreless kann ich mir vorstellen, welche Serie das sein soll, keine Ahnung, Freiwurfquote, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich gehe mit Chris Dunn und guck mal, was passiert. Okay, das war zu erwarten.
Das ist wirklich satt falsch. Top 5 Pick wäre zwar hingekommen, Chris Dunn war ja der fünfte Pick im 2016er Draft von den Minnesota Timberwolves. Inzwischen ist er ja natürlich bei deinen Bulls gelandet. Aber tatsächlich haben wir gesucht. Futurama, mein Freund. Dragan.
Habe ich nie geguckt.
Bender. Dragan.
Nie
Bender.
Geguckt.
Das ist natürlich ein Riesenproblem.
Ach, Gift, der ist auch so früh gegangen, ja.
Aber tatsächlich gibt's wirklich ein paar interessante Funfacts über ihn. Also Dragan Bender ist ja jetzt auch wirklich ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Thematik als Top-4-Pick. Und dann, ja, wie seine Entwicklung, wie man die bewerten soll. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ob es jetzt wirklich viele Anzeichen gibt, dass er sein Potenzial irgendwann mal ausschöpfen kann, boah, ist schon eine große Frage. Also da finde ich schon heftig, wenn du mal den Vergleich ziehst. Dragan Bender und Lauri Markkanen. Also das ist schon wirklich zwei Welten momentan. Viermal auf dem Platz gestanden, über 20 Minuten und scoreless geblieben. Bei der Rising Stars Challenge völlig zu Recht nicht mit dabei. Freiwurfquote verdoppelt und auch das wirklich ein geiler Funfact zu Dragan Bender. In der letzten Saison über 40 Spiele auf dem Platz gestanden, hat 11 Freiwürfe genommen. 11. Also das stabil. Ist schon krank. 4 davon hat er getroffen, das sind 36,4%. In dieser Saison wieder über 40 Spiele auf dem Platz, immerhin 21 Freiwürfe genommen, 16 davon getroffen, 76,2%. Ja, schade. Aber das Ding geht insgesamt 3-2 an dich. Ich bin zufrieden, hast ein kleines bisschen gestruggelt, aber das Ding hinten raus gegrindet und kannst dich definitiv bei Jack Cooley bedanken, dass das gut gegangen ist.
Das tue ich. Ich bedanke mich bei dir für die Vorbereitung. Es ist auf jeden Fall das Spiel, wo man glaube ich, am schlechtesten wirkt, weil man wenn man es einfach nur hört, unterschätzt, dass man einfach im Gehirn sehr gut darin ist, einen dieser Fakten einfach komplett auszublenden. So, ich habe dann zum Beispiel diese Chris Dunn, also ist natürlich ein unfassbar dummer Tipp, wenn man alle 5 Fakten irgendwie berücksichtigt, aber das schafft das Gehirn einfach nicht, meint es jedenfalls nicht. Es blendet immer eins aus, dann denkt man, hey, das passt voll und dann, naja, schade. Aber hat Spaß gemacht, über 500 nehme ich auf jeden Fall mit.
Ja, das ist doch gut, dann bin ich das Ding hier nochmal kurz ab und dann geht es weiter mit der Episode. Oder auch nicht.
Doch, es gab Rätsel, Spannung, Spiel und Spaß, Emotion.
Wer bin ich?
So ist es. Und jetzt kommen wir zum zweiten großen Downer-Thema. Und weil ich es eben schon einleiten musste, überlasse ich dir jetzt mal den Faktor. Ich weiß nicht, ob du es, den Faktor, warum auch immer. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auch.
Ich habe es nicht gesehen, nee, ich wollte es mir nicht angucken. Das irgendwie wollte ich nicht. Also ich habe es irgendwie in der Einleitung sozusagen gesehen und habe dann bewusst weggeguckt, als ich wusste, jetzt passiert's gleich. Es ist natürlich Gift. Aber ja, ich kann Gift. Die Einleitung trotzdem gerne übernehmen. Andre Roberson, wir sind bei den Oklahoma City Thunder angekommen. Einer der besten Wing-Verteidiger der Liga, einer der ekelhaftesten Kletten am defensiven Ende und schon ein unterschätzt wichtiger Faktor für den Erfolg der Oklahoma City Thunder, den sie jetzt in den letzten Spielen hatten und den sie potenziell im Laufe der Saison noch haben werden. Andre Roberson hat sich die Patellasehne gerissen und die Saison ist für ihn definitiv beendet. Man wird noch so ein bisschen in den nächsten Tagen ein paar mehr Details dazu rausfinden, aber das hört sich auf jeden Fall nicht gut an und Patellasehne ist im Basketball auch keine so wahnsinnig witzige Verletzung, von daher ist es natürlich Gift, weil der Junge nun mal, auch wenn er jetzt nicht der potenteste Scorer ist, jemand war, der einfach sehr, sehr wichtig war für OKC, vielleicht potenziell der zweit-, drittbeste Flügelverteidiger überhaupt der Liga gerade, definitiv jemand, der da in die Konversation reingehört. Und natürlich in so einem potenziellen Playoff-Run dann ein wichtiger Faktor gewesen wäre, wenn du einfach mit ihm und Paul George, der auch wieder so Borderline-Depoy-mäßig unterwegs ist, zwei ekelhaft gute Verteidiger auf dem Flügel hast. Und genau die wirst du brauchen, je nachdem, gegen wen es dann in dem, im Westen geht. Aber gerade gegen Warriors ist das natürlich relativ hilfreich, wenn du zwei Elite-Verteidiger mit an Bord hast. Dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, was das für OKC bedeutet, können wir uns dann gleich nochmal drüber austauschen. Aber natürlich der nächste Downer einfach, es ist irgendwie nicht der größte Name, natürlich nicht. So der Casual-Fan denkt sich, was, Andre Roberson, wer ist das so? Keine Ahnung, aber das ist nun mal jemand, der unterschätzt wichtig ist für die OKC, auch wenn er vielleicht nur der fünftbeste Spieler dort ist, trotzdem ein wichtiger Faktor insofern. Scheiße, und ich lese gerade, er heißt Lee mit zweiten Namen. Nur als Fun-Fact schon mal für dich dabei.
Oh, das ist doch mal ein Sahne-Fun-Fact. Ja, also ich bin gespannt, wie du das siehst. Also ich wollte gerne sagen, direkt nachdem ich das gesehen habe und gehört habe und verstanden habe, was das bedeutet für die Thunder, wollte ich mir gerne einbilden, ach komm, das ist doch nicht so schlimm und vielleicht gibt das auch wirklich oder macht das Fenster auf für die Thunder, die ja auch defensiv ohne ihn trotzdem noch gut sind, keine Frage, definitiv schlechter, aber die immer noch gut sind, dass sie vielleicht Lineups spielen können, in denen sie einfach dann offensiv nochmal wesentlich besser sind. Und dann hast du natürlich auch diesen Playoff-Faktor, dass ein Roberson da bisher in den Playoffs gerne mal schlecht aussah und dann einfach, wenn Teams sich wirklich zu krass darauf fokussieren können, zu sagen, ey, wir spielen einfach 4 gegen 5 und was dieser Roberson da macht, interessiert uns einfach mal gar nicht, dass das dann noch größerer Faktor ist als in der Regular Season. Aber ich sehe es dann doch schon, glaube ich, schwieriger und dramatischer, als man vielleicht meinen könnte. Also es gibt einfach viele Anhaltspunkte, warum das ganz schlimm ist. Da gibt es natürlich viele interessante Stats. Andre Roberson war ja auch zum Saisonstart immer so ein bisschen der Buhmann und es wurde gerne viel auf ihn geschoben, warum es noch nicht so funktioniert, aber auch so ein bisschen unterm Radar hat sich dieses Starting Lineup der Thunder, dieses ganz normale Nominelle mit ihm drin, hat sich auch brachial entwickelt, also gehört auch, was zu den hochvoluminösen Lineups angeht, mit vielen Minuten, absolut zu den besten, haben plus 14er Net Rating und das bei einem 96er Defensive Rating, musst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, also die Thunder sind mit diesem Lineup, haben wir auch drüber gesprochen, haben drei Kandidaten, die für mich ein Defensive Player of the Year Case machen könnten mit ihm, mit einem Paul George, der so ein bisschen die flashigeren Stats hat, halt mit den Steals und mit den Deflections, aber man kann definitiv auch behaupten, dass Roberson vielleicht sogar der wichtigere Verteidiger ist, hast noch einen Steven Adams mit dazu und das fällt jetzt raus und dann guckst du halt natürlich direkt auf die große Antwort, wer füllt jetzt die Rolle, dann guckst du auf den Terrence Ferguson, der auf einmal wirklich kam und viele überrascht hat und einen guten Eindruck gemacht hat, aber mit dem hat es noch nicht so gut funktioniert, ein minus 6 Net Rating bisher in den Minuten mit ihm und das ist schon eine relativ große Sample Size. Ein Alex Abrines, von dem ich ein Fan bin, hat bisher nicht funktioniert und nicht das liefern können, was man sich halt erwartet, dass dann einfach offensiv dieses Lineup krass gut ist. Da ist dann eher doch dann defensive Probleme gewesen und auch, dass er bisher shooting-technisch noch nicht so da ist. Also diese beiden Lösungen geben einem momentan nicht so dieses positive Gefühl, dass man denkt, ey, die können das jetzt wirklich perfekt intrinsisch ersetzen. Also da guckt man dann doch vielleicht auch eher auf die Trade-Deadline und vielleicht können die Thunder irgendwie noch einen kleinen Move machen und wäre natürlich ein perfekter Kandidat für irgendeinen Buyout. Naja, das ist halt die große Frage. Also wie dramatisch siehst du es momentan?
Da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Also natürlich ist so der erste Gedanke, den man hat, tut wahnsinnig weh. Am defensiven Ende OKC mittlerweile als Team 5 beste Defense der Liga. Und du hast es schon gesagt, wenn das Lineup spielt, also die nominelle Starting 5, dann sind sie elitär. Das wusste man eigentlich auch vor der Saison, dass sie das im Tank haben. Das haben sie auch einfach jetzt gut auf die Platte gebracht und kriegen ihre Offense besser in den Griff. Haben, glaube ich, fast 7 in Folge gewonnen oder so. Also wirklich am Rollen gewesen und zementieren da ihren Platz als Homecourt-Team in den nächsten Wochen. Mit Sicherheit auch ohne Robinson, da bin ich mir sicher. Trotzdem tut das natürlich weh. Und diese Rechnung zu sagen, ja, vielleicht packst du jemanden rein, der offensiv einfach kein reiner Totalausfall ist, weil das ist ja über Phasen immer noch und gerade in den Playoffs, wenn dann einfach mehr Richtung Gameplan geht und du dich viel genauer und penibler auf Schwächen des Gegners einstellst und einfach sagst, ja komm, dann bist du halt jetzt Tony Allen, ey, dann steh halt da, es ist uns scheißegal, du wirst einfach komplett ignoriert und ganz ehrlich, der Kerl trifft irgendwie, weiß ich nicht, 20% Dreier und 30% Freiwürfe dieses Jahr, also es ist einfach schon eine bittere Kiste, trotzdem glaube ich nicht, dass die Rechnung so einfach ist, dass man sagen kann, okay, wir können es defensiv kompensieren und werden vielleicht insgesamt sogar besser, weil unsere Offense dadurch besser klickt, ich glaube nicht, dass das so gut funktionieren wird. Irgendwie ist es natürlich trotzdem nichts, wo man jetzt sagt, also für mich zumindest ändert es jetzt nichts elementar an der Ceiling der Thunder. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist so ein krank wichtiges Teil, dass sie offensiv oder dass sie insgesamt jetzt einfach nicht mehr im Tank haben, potenziell jemandem richtig Krach zu machen. Soweit würde ich dann auch nicht gehen, wenn ich Richtung Lineup-Changes gucke. Ja, ich bin kein riesen Abrines-Fan, Terrence Ferguson ganz flashy, aber glaube ich auch nicht so wirklich dran. Ich fände es irgendwie ganz charmant, wenn man vielleicht irgendwie es hinkriegt, zumindest über Phasen Spiele vielleicht zu Ende zu spielen, wenn eine Paul George eher so ein bisschen die nominelle 2 spielen lässt, Melo auf der 3 und dafür Patrick Patterson reinwirfst, der noch nicht so hundertprozentig funktioniert hat, aber der offensiv zumindest normalerweise seinen Dreier trifft und der da nochmal ein bisschen anderes Element reinbringen kann, dann bist du halt auch ein relativ freakig langes Team, gerade im Backcourt, wenn dann Paul George nominell den Zweier gibt, das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, natürlich nicht dauerhaft, nicht im Starting-Lineup, da wird es jetzt wahrscheinlich erstmal Terrence Ferguson werden, keine Ahnung. Ja, es ist ärgerlich, also ich hoffe einfach, dass das gut ausheilt und dass sie trotzdem diese defensive Identität behalten können, das glaube ich eigentlich schon, dafür haben sie einfach immer noch das Personal, aber ich glaube, man wird sich wahrscheinlich in ein paar Wochen werden wir uns zurückerinnern und sagen, ey, haben viele miteinander echt unterschätzt, was der für einen Impact hatte da.
Das ist definitiv so. Das mit dem Melo-Ding ist natürlich irgendwie charmant zu denken, komm, du schiebst den wieder auf die 3, aber wenn du es dir direkt mal vorstellst und wir haben drüber gesprochen, es ist relativ realistisch, dass wir so ein Wolves-OKC-Matchup sehen und fühlst du dich da wirklich gut mit, dass du dann sagst, okay, Carmelo Anthony, du darfst jetzt Andrew Wiggins verteidigen, meinetwegen, also...
Ich fühle mich nicht gut damit, wenn Carmelo Anthony mehr als irgendeine handelsübliche Teekanne verteidigen soll heutzutage, also das ist relativ egal, ehrlich gesagt.
Ja, das ist halt die Frage. Also ich sehe es schon auch noch ähnlich wie du. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man am Ende des Tages sagen wird, Andre Roberson ist jetzt der Grund, warum die OKC-Saison auseinandergebrochen ist, warum es in den Playoffs letztendlich auch nicht gereicht hat. Das müssten sie irgendwie hinbekommen. Und ja, jetzt ist der Weg übrigens auch gelegt, dass Paul George wirklich seinen finalen Defensive Player of the Year Case machen kann.
Absolut.
Also wenn die Thunder Defense jetzt bestehen bleibt und die weiter auf einem hohen Niveau wirklich läuft, dann ist er, glaube ich, der Frontrunner. Also absolut, auch wenn Steven Adams da mit Sicherheit dann seinen Case auch machen sollte, dann wird es natürlich ein Paul George sein, der, glaube ich, bei vielen erwähnt wird. Und das wird spannend. Das ist jetzt halt wieder die nächste Frage. Jetzt sind die Thunder wieder so ein bisschen aus ihrer Comfortzone und mehrere Spieler sind gefragt. Und die haben wir alle schon erwähnt. Also Patrick Patterson muss jetzt mal Eier zeigen und mal zeigen, dass er, ja, also dass das bei den Raptors nicht irgendwie einfach nur eine super Situation für ihn war und dass er tatsächlich einfach ein sehr guter Rollenspieler ist für auch viele Teams. Und dann ist ein Melo gefragt und ist ein Paul George einfach noch mehr gefragt. Also kann ich mir schon alles vorstellen, dass es letztendlich gut hinhaut. Aber es wird spannend zu sehen, also wie die Thunder jetzt wirklich reagieren. Billy Donovan hat immer wieder gezeigt, dass er da viel rumprobiert. Deswegen glaube ich auch, dass wir das in den nächsten Wochen sehen werden. Also der wird alle Optionen, die wir durchgesprochen haben, wird er versuchen. Und dann Closing-Lineups mit Melo dann potenziell auf A3, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja.
Ja, absolut. Also man wird das immer wieder über Phasen sehen. Also diese Melo-Frage dauerhaft auf der 3, nein, gefällt mir natürlich nicht wahnsinnig gut. Aber mir gefällt halt theoretisch ein Patrick Patterson im Starting-Lineup besser als ein Terrence Ferguson. Aber ich glaube auch, da wird Billy Donovan einfach viel rumprobieren. Und natürlich jetzt gerade in den letzten Wochen, letzten 10 Spielen vor allem, ey, Russell Westbrook war halt im Beast-Mode unterwegs, hat mal wieder irgendwie Borderline-Triple-Double produziert und effizient aus dem Feld geschossen, irgendwie über 50%, glaube ich, in den letzten 10 Spielen. War dann letztlich auch der Grund, warum sie 7 davon gewonnen haben, weil er einfach wieder ein bisschen mehr im Ich-übernehme-Komplett-Modus war und effizienter war. Und oh Wunder, es hilft auf jeden Fall, wenn jemand, der 22 bis 25 Shot-Attempts nimmt, nicht 40% schießt, sondern 50%, dann macht dein Team das besser. Das ist jetzt irgendwie auch nicht, ja, keine Quantenmechanik und irgendwie angewandte Mathematik, aber der ist nun mal personifiziert, ein bisschen der Grund, warum es bei OKC gerade besser lief. Ich glaube schon, dass der auf dem Gas bleibt und dass sie das so einigermaßen kompensieren können. Mal schauen. Also ich habe jetzt mal nebenbei den Schedule aufgemacht, um mal zu gucken, wie es jetzt weitergeht. Da hast du in den nächsten Wochen jetzt die Sixers, die Wizards, die Nuggets, die Pelicans, die Lakers. Also zumindest mal die nächsten 5 sind absolut machbar. Da kannst du locker mal 4-1 oder sogar 5-0 gehen. Dann wird es nochmal mit den Warriors ein bisschen schwieriger. Dann kommen die Cavs auch nochmal. Aber insgesamt ist der Schedule eigentlich in den nächsten 15 Spielen relativ machbar. Also es sollte mich wundern, wenn sie da jetzt nicht irgendwie 2/3 bis vielleicht sogar 3/4 der Spiele gewinnen und dann da irgendwie wieder in so einen ganz guten Groove kommen und einfach auf dieser Welle, die sie gerade losgetreten haben, dass es endlich läuft und sie endlich in Schlagdistanz sind zu Platz 3, so langsam aber sicher. Also was sind's, 3 Wins, glaube ich, hinter den Spurs, die Verletzungsprobleme haben. Also ich glaube nach wie vor eigentlich OKC am Ende der Saison. Ich mache vielleicht sogar ein Löckchen nicht, aber ein Löck. Ich mache ein Löck dahinter, dass sie Dritter werden am Ende des Tages, auch ohne Andre Roberson.
Das ist so und das ist auch ein wichtiger Faktor und die Thunder sollten da drauf schielen, weil jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du vergleichst so ein Matchup gegen junge Wolves, sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir beide die Thunder als Favoriten sehen, ich vielleicht ein bisschen deutlicher als du, aber dann guck auf das andere Matchup und schau mal, wen du potenziell dann bekommen könntest, wenn wir von einem 3-6 Matchup reden, also da hätte ich die Thunder dann wirklich als glasklaren Favoriten.
Ganz deutlich vorne,
und das
ja.
Macht nochmal einen großen Unterschied, also die Thunder sollten da definitiv auf dem Gas bleiben und ich kann es mir auch gut vorstellen und wer weiß. Also die Spurs jetzt natürlich werden weiter ohne Kawhi Leonard sein, lange Zeiten. Kann schon gut sein, dass es am Ende dann doch die Thunder sind. Und dann hätten sie bestätigt, was wir im Season Preview gesagt haben.
Tatsächlich. Das habe ich gar nicht mehr auf der Uhr gehabt, wo wir sie am Ende eingerankt haben. Stabil.
Ja, doch, geil. Tatsächlich.
Hatten das wäre auf jeden Fall Klatsch, weil dann hätte sich genau meine Prediction, dass sie so die ersten 20, 25, 30 Spiele ein bisschen Krach haben werden, hätte sich bewahrheitet, ja. Als auch unsere, wo sehen wir sie am Ende der Saison. Das wäre jetzt route ich offiziell dafür. Also jetzt dürfen sie auch meine Wolves überholen, damit könnte ich leben, das wäre okay.
Unsere Wolves natürlich, ey. Jetzt
selbstverständlich, sorry.
Ja,
es ist mein also, Jimmy.
Dass man das vor 6 Wochen, wenn man gedacht hätte, dass man das echt mal sagt, dass die Thunder dann doch noch Platz 3 attackieren, ja, spannende Geschichte.
Ja, wobei wir haben es ja immer wieder gesagt, weil einfach damals auch schon Netrating und Co. viel besser aussahen, als das, was an Wins am Ende da war. Und über einen längeren Zeitraum manifestiert sich das halt. Und das ist halt ein gutes Team. Also muss man ja nicht drum rumreden. So, Paul George macht absolut einen Deep-Hoy-Case. Und ich würde auch sagen, hat wahrscheinlich gerade im Moment bei mir so die größten Chancen. Ansonsten guckst du so zu den anderen guten Defensivteams. Da hast du irgendwie die Celtics, die beste Defense sind. Aber ich glaube nicht, dass die Storyline um Al Horford dann groß genug ist als Anker dieser Defense, wenn man so will. Bei den Spurs fehlt Kawhi zu lange. Dann hast du irgendwie die Sixers und Raptors, die nicht wirklich jemanden haben, wo du sagst, also ich will jetzt auch nicht Joel Embiid zum Defensive Player of the Year. Und dann bist du schon bei OKC angekommen. Und ich glaube, dass man da eher wieder Richtung Flügel guckt als Richtung Big Man, weil Steven Adams da jetzt auch nicht so der Ultra, was heißt nicht ultra dominant, stimmt nicht, aber er hat die Stats nicht, er hat auch nicht diese Spiele, wo er dann mal eben 7 Blocks holt wie ein Rudy Gobert. Also ich sehe das dann auch eher bei einem Paul George angesiedelt und warum nicht? Also macht da echt einen stabilen Job, spielt mit Herz auf dem Platz, das finde ich schon mal vernünftig. Insofern, mein Segen hat er, soll er mal machen.
Den Segen hat er. Ich find's trotzdem schade, dass dieser Steven Adams Case so klein ist. Also ich bin immerhin froh, dass jetzt zumindest in Deutschland fast, oder ich glaube über 20.000 Leute dieses Video gesehen haben über Steven Adams, in dem ich erklärt habe, warum er halt so ein unfassbar Riesenfaktor ist für die Thunder, weil diese Defense, die spielen, funktioniert nur so gut, weil Steven Adams mit seinem unglaublich biestigen Körper trotzdem in der Lage ist, am Perimeter wirklich einen exzellenten Job zu machen. Und das auch unterschätzt, vor allen Dingen unterschätzt, wie oft er das macht. Also da hatte ich ja damals schon den Stat genannt, wird sich nicht groß entwickelt haben, fast 40% seiner Defense Possessions sind tatsächlich am Perimeter, also das ist der Wahnsinn. Und was er da für einen Job macht gegen Dreierschützen und allgemein, wie er das Ding zusammenhält, sollte er einen größeren Case haben, aber mein Gott, Steven Adams ist einfach so ein Typ, der wird da auch nichts sagen, wird auch keine Spirenzchen machen und irgendwie auf einmal bei Twitter dann sagen, oh, ich wäre gerne Defensive Player of the Year geworden, so ist er einfach. Und wenn es dann immer im eigenen Stall bleibt, dann sind, glaube ich, alle happy.
Ja, das glaube ich auch. Der geht dann irgendwie in den Wald und reißt einen Mammut mit der bloßen Hand und macht halt das, was er den ganzen Tag so macht. Also ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich, also diese DNA, da hätte ich gern ein bisschen was von. Das ist einfach ein unfassbarer Mensch.
Ja, 16 andere haben ja zumindest viel von den DNA, seine ganzen Geschwister. Ach, ist einfach ein geiler Typ. Man muss.
Ich will noch was vorlesen heute. Ich möchte heute noch was vorlesen. Oh ja, ich habe eine kleine Überraschung. Aber da muss ich mich einmal ganz, also ich brauche, du müsstest mal so ungefähr 10 Sekunden überbrücken mit irgendeinem Smalltalk, erzähl irgendwas, weiß ich nicht, lies deine Kreditkartennummer vor, ich muss kurz was holen.
Ja, gut, dass ich keine Kreditkarte habe. Das ist auf jeden Fall vernünftig. Ich habe eine leichte Ahnung, was Arne jetzt holt. Letztendlich bin ich doch gespannt und habe jetzt noch 4 Sekunden zu überbrücken und habe absolut keine Ahnung, was ich sagen soll.
Kein Problem, ich bin schon wieder da. Und zwar, das haben wir uns damals mal vorgenommen und haben es bisher irgendwie noch nicht wirklich gemacht. Und jetzt, finde ich, ist es Premiere. Vielleicht bauen wir dazu auch nochmal einen Einspieler, machen eine offizielle Rubrik draus, ich weiß es nicht. Aber wir wollen es trotzdem jetzt, ich will es einfach diesmal mal machen. Und zwar geht erstmal ein Shoutout raus an unseren geschätzten Hörer Daniel Apel. Haben wir, glaube ich, auch schon mal rausgehauen, das Shoutout, der uns ja jedem ein kleines Präsent geschickt hat. Und drin war ein Buch von Christina Pöppelmann. Es nennt sich Redensarten und Sprichwörter. Und warum er uns das geschenkt hat, ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wenn man unsere letzten Ergüsse der letzten Monate und Jahre so mitbekommen hat. Wir tun uns nicht immer gut und einfach mit Sprichworten. Von daher haben wir eine kleine Bildungslektüre bekommen. Herkunft, Bedeutung und Verwendung von Redensarten und Sprichwörtern. Finde ich sensationell. Und wir werden jetzt, weiß ich nicht, machen wir es jedes Mal? Ich finde, wir machen das jedes Mal. Einfach dieses Buch blind aufschlagen, die erste Redensart nehmen und erklären, was sie bedeutet. Das ist so eine schöne, bummelige, einfache Rubrik.
Finde ich absolut herrlich. Hatten wir uns vorgenommen, deswegen gut, dass du es jetzt endlich machst. Und dann hau mal einen raus. Ich bin gespannt.
Ja, Moment. Ich werde jetzt live einfach mal irgendeine Seite aufschlagen. So. Ich bin angekommen auf Seite 115. Es geht um das Sprichwort in die Vollen gehen. Die Redewendung in die Vollen gehen.
Du, sollte relativ offensichtlich sein.
Du kannst dir jetzt erstmal.
Wo der Ursprung herkommt.
Nee, du darfst mal raten, Rätsel raten, wo es herkommt. Du darfst vielleicht mal erklären, wie man es benutzt, in welchem Kontext und wo es herkommen könnte.
Nee, möchte ich nicht.
Finde ich gut. Okay, die offizielle Erklärung. Ein Kegler, der in die Vollen geht, versucht, alle 9 Kegel mit einem Wurf abzuräumen. Wer im übertragenen Sinn in die Vollen geht, setzt sich entweder mit ganzer Kraft für etwas ein oder er visiert die maximale Ausbeute an.
Denkbar ja, simpel, das ist noch der in die Punkt, Vollen gehen. Natürlich, relativ offensichtlich, aber gibt's jetzt noch was zum Ursprung?
Nein.
Na gut, schade. Einfach das nein. Hätte ich jetzt natürlich erwartet. Das ist ein kleiner Downer, aber trotzdem ein guter Beginn für diese neue Rubrik, die wir auf jeden Fall machen werden.
Nächstes Bei Mal vielen anderen gibt es auf jeden Fall Erklärungen.
Also Daniel, schau doch nochmal von meiner Seite. Dein Buch, was du, beziehungsweise das Buch, was du uns beiden geschenkt hast, wird jetzt auf jeden Fall in jeder Episode neben uns liegen und dann hauen wir, denke ich mal, beide immer mal eins raus. Das ist ganz geil.
Ja, finde ich gut. Also bei den anderen lernt man auch noch ein bisschen mehr genau, wo es herkommt. Diesmal war es jetzt halt einfach nur Kegeln, offensichtlich, aber ich hätte es dir nicht sagen können, dass es daherkommt. Insofern, wieder was gelernt.
So ist es. Und als letztes, kleines, großes NBA-Thema können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, nach der letzten Nacht, dem Spiel, dem Duell Kyrie Irving gegen Stephen Curry, würden sich viele darauf freuen, dass die Struggles der Cleveland Cavaliers doch wirklich so real sind, dass wir dann vielleicht doch neue Finals sehen in diesem Jahr, weil das schon ein schönes Spiel war. Also definitiv so ein bisschen Playoff-Atmosphäre, dann natürlich diese Storyline, dass die zwei krassen Offensivmaschinen, Stephen Curry und Kyrie Irving, sich da duellieren. Und es im Prinzip auch keinen wirklichen Verlierer gab. Stephen Curry war natürlich am Ende der Gewinner mit seinen 47 Punkten, waren es, oder 46?
49,
weiß ich gar nicht mehr 49. Genau. Also wirklich 49 sogar. Also absoluter Wahnsinn, natürlich auch Klatsch gewesen und fand ich auch ja wieder krass. Hatte ich auch ein Video zu gemacht, Thema Unguardable Moves. Einfach dieser Pull-Up-Dreier, den er da wieder nimmt, mit noch einer Minute zu spielen, das ist einfach krank. Also der Typ läuft einfach los zur Dreierlinie, dann geht er einfach hoch und du kannst original nichts machen, außer beten, dass er einfach nicht trifft. Also war der Wahnsinn. Kyrie Irving war nicht weniger spektakulär und war schon ein schönes Duell, was die Warriors am Ende gewonnen haben. Aber ja, gibt zumindest wieder ein paar Anzeichen, dass die Boston Celtics mit ihrem Kader, mit ihrer starken Defensive, da doch in der Lage sind, den Warriors einigermaßen Paroli zu bieten, oder?
Es sieht tatsächlich so aus. Also sie haben es auf jeden Fall immer mal wieder geschafft, das da wirklich sehr, sehr eng und giftig zu machen. Gestern natürlich spektakuläres Spiel, großartig diese beiden Offensivbomber anzugucken. Was dann irgendwie wieder passiert ist, wie es immer passiert, ist, dass das dritte Viertel einfach von den Warriors irgendwie, weiß ich auch nicht, was sie da machen, aber da schießen sie einfach seit Jahren alles auseinander. Und auch dazu gab es mal ein paar ganz interessante Stats, irgendwie so die besten Viertel. Also wenn man Teams nur in einem Viertel bewertet, dann sind die Warriors in den letzten 1, 2, 3 Jahren mit ihrem dritten Viertel das mit Abstand beste Team aller Zeiten, weil sie da einfach, ich weiß nicht, ein Netrating von plus 240 oder so ähnlich produzieren, so ungefähr jedenfalls. Also regelmäßig schaffen es Teams, gut ins Spiel zu kommen. Boston hat, glaube ich, mit 10 geführt nach dem ersten Viertel, waren ganz gut dabei. Und dann haben sie zur Halbzeit immer noch ihre kleine Führung gehabt und dann kommen die Warriors raus und überrennen dich halt einfach einmal kurz und dann ist das Ding durch, dann grindest du es hinten irgendwie raus und hast das Ding gewonnen. Aber Boston hat das sehr, sehr gut gemacht und natürlich irgendwie gerade so für den leidlich neutralen NBA-Fan war das schon mal so ein, ja, so ein kleiner Preview, was denn mal an Abwechslung kommen könnte, wenn man nicht wieder das Rematch sieht, irgendwie Warriors Cavs. Und ich glaube, so der Nicht-Cavs oder LeBron-Fan, der wünscht sich da natürlich mal so ein bisschen Abwechslung. Ich weiß nicht, ob es dann am Ende wirklich klappen kann. Warum nicht? Jetzt, wo Tristan Thompson zurück im Starting-Lineup ist, werden die Cavs wahrscheinlich alles auseinanderflügen und elitär verteidigen. Also ich weiß es nicht. Ich würde es mir natürlich irgendwie wünschen, einfach mal ein anderes Matchup zu sehen. Und Boston zeigt auf jeden Fall auch ohne Gordon Hayward, der ja schon wieder ein bisschen am Shooten ist zumindest. Also war beim Shootaround dabei, hat aus dem Stand so ein paar Jumper, würde ich gerade sagen, ein paar Stander genommen und hat irgendwie ein bisschen mit dem Ball hantiert zumindest. Also das sieht irgendwie ganz erfreulich aus. Mal schauen, ob es vielleicht irgendein Szenario gibt, in dem der vielleicht doch noch dieses Jahr Playoff-Basketball spielen kann. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber Boston ist einfach ein Team, was den Warriors nicht unbedingt liegt. So, sind selber relativ flexibel am Verteidigen, können viel switchen, haben eine gute Defense, haben vorne trotzdem, vor allem durch Kyrie, ein bisschen Firepower, um auch mal mitzubomben. Ob sie sich schlagen können in der Serie, da kennst du meine Meinung. Aber zumindest haben sie gestern mal wieder gezeigt, dass sie einfach ein legitimes, richtig gutes Team sind, bis dann Curry halt irgendwann gesagt hat, ja gut, für mich ist halt ab der Mittellinie wird der Korb nur noch größer und ab da kann ich ballern und bin gefährlich. Und man redet nicht oft genug drüber, man rafft einfach nicht, wie krass historisch der dieses Spiel verändert hat und einfach in Einzelteile zerlegt hat, weil er einfach Range hat, die nie jemand hatte. Und also es ist unfassbar. Und dann war eben irgendwie 8 aus 13 gegangen. Weiß ich nicht, nach ein paar 10, 20, 15 Spielen hat er irgendwie eine Dreierquote deutlich unter 40%. Und man dachte, oh, schießt Curry vielleicht das erste Mal unter 40%. Jetzt schießt er gerade 43% bei über 10 Attempts. Ja, moin.
Ja, und auch nochmal kurz wirklich zu dem Fakt, den du eben meintest. Also Stephen Curry mit Sicherheit der König des dritten Viertels. Über 10 Punkte, 10,3 im dritten Viertel durchschnittlich in dieser Saison. 55% aus dem Feld, 54 von draußen, über 90 von der Linie. Also
das ist einfach nur krank.
Absolut krank, was der Mann nach der Halbzeit liefert. Und ja, also man kann es aus verschiedenen Perspektiven sehen. Aus Boston-Sicht kannst du jetzt anfangen mit, ja, wir haben da noch viel Upside. Kyrie hat ja nicht wirklich viel Hilfe bekommen. Wenn Jason Tatum nicht 2 aus 9 geht und nur 4 Punkte scored. Al Horford 6 aus 15. Markieff Morris 5 aus 15 wirklich. Jetzt bin ich schon wieder bei Markieff. Marcus Morris meine ich natürlich. Also es gab wenig Hilfe. Aber das Ganze
kannst du natürlich... Klay Thompson hat 7 Punkte gescored, ja.
Ja, nein, natürlich. Aber dann kannst du natürlich das Ganze auch umdrehen und da einfach das Problem sehen der Boston Celtics. Weil das war in diesem Spiel einfach auch wieder offensichtlich. Das Thema ist einfach, wer ist der zweite Shot-Creator, der zweite Playmaker? Und natürlich ist Al Horford ein Playmaker. Aber was die Celtics wirklich dringend bräuchten, wäre einfach nochmal ein Guard, dem du mit gutem Gewissen konstant den Ball in die Hand geben kannst und der einfach für dich kreiert. Das haben die Celtics nicht wirklich. Das sieht man auch unter anderem an so einem Fun-Fact. Das ist mal wieder ein schönes Beispiel für so ein Plus-Minus-Ding. Ein Terry Rozier kommt rein, ist in seinen 24 Minuten minus 19 mit Abstand, mit Riesenabstand der schlechteste Wert der Boston Celtics und drückt einfach nur aus, dass sie halt Probleme haben. Sie strugglen einfach in diesen Phasen, wenn Kyrie Irving nicht auf dem Platz steht. Sie strugglen, wenn Kyrie Irving auch einfach mal eine schlechte Phase hat. Dann hast du halt wirklich diesen Faktor, dass du zu dem Team guckst und dir denkst so, ja, wer soll jetzt gerade einfach den Bucket für uns holen? Dann ist es oft ein Marcus Smart, der mit seiner unterirdischen Quote dann anfängt zu bomben und das kann einfach nicht die Lösung sein. Und das ist dann halt auch natürlich der Grund, bei allen Sachen, wie gut es läuft für diese Saison, dass du dir natürlich einen Gordon Hayward zurückwünscht, weil der wäre natürlich der Mann, der genau in diesen Situationen dann glänzen könnte und den sie unbedingt brauchen, wenn die Boston Celtics wirklich 100% real sein wollen und ein Kandidat sein wollen für die NBA Finals, was sie für mich nicht sind und dieses Spiel war dann auch wieder ein Grund, warum sie es noch nicht sind.
Man stelle sich nur mal vor, du packst den da noch mit rein. Der Prototyp für genau den Spielertyp, den du gerade beschrieben hast, ist, auch wenn er kein Guard ist und jetzt nicht so ein klassischer Backup-Guard, der dann da wirklich irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie so ein Backup-Point-Guard unterwegs ist, aber einfach ein Playmaker. Jemand, der scoren kann. Jemand, der, wie man einfach so relativ simpel sagt, Plays machen kann, dem du den Ball in die Hand geben kannst und sagen kannst, so, jetzt spielen wir durch dich durch und jetzt mach mal. Der aber trotzdem den Ball auch einfach weiter swingt in so einem System, was bei den Celtics gut funktioniert. Also je mehr ich drüber nachdenke, je mehr ich von den Celtics sehe, umso feuchter wird mein Höschen, wenn ich mir dazu noch Gordon Hayward da rein vorstelle, weil ich glaube, es gibt kaum einen Typ, der ein besserer Fit in diesem System ist und kaum ein Problem, was er nicht lösen kann bei den Celtics. Also die sind potenziell einfach unfassbar gut, wenn du den da auch noch mit reinwirfst, auch wenn das dann natürlich wieder ein bisschen neues Team und irgendwie Jungs müssen ihre Rolle wiederfinden. Aber wenn halt nicht Marcus Morris irgendwie 15 Pull-Up-Jumper nimmt, sondern irgendwie du einen Gordon Hayward mit reinwirfst, dann bist du halt einfach mindestens nochmal eine Klasse besser und dann für mich auch wirklich legit ein Contender. So würde ich auch sagen, gerade Richtung Playoffs wird es dann wahrscheinlich nicht reichen. Dann sind vielleicht sogar, weiß ich nicht, die Raptors gefährlicher, keine Ahnung. Muss man sich dann nochmal anschauen. Aber auf jeden Fall trotzdem ja nach wie vor einfach eine Saison, wo sie komplett am, nicht am Überperformen, aber völlig übersoll sind. Also niemand hat damit gerechnet, dass nach, was haben wir jetzt gespielt, 50 Spielen fast irgendwie, die Celtics einfach mal Erster sind und richtig gut unterwegs sind. Das war ja so in der Form eigentlich nicht eingeplant und nach wie vor einfach eine krass geile Story so.
Das stimmt. Und was ich halt sehr spannend fand in diesem Spiel, ist halt der Ansatz von Brad Stevens, der sich dafür entschieden hat, groß zu gehen gegen die Warriors. Aaron Baines gestartet. Und da bin ich dann halt gespannt. So, die Celtics stellen sich im Prinzip in dieser Saison auch schon so ein bisschen natürlich darauf ein, wir wollen die Warriors schlagen. Und da wird es natürlich Thema Trade Deadline. Werden die Celtics halt noch ihren kleineren Move machen, um sich da eventuell auf dem Big Man Markt da noch ein bisschen zu verstärken? Ob es dann vielleicht ein Greg Monroe ist, der seinen Buyout kassiert, oder ob es Nerlens Noel wird, keine Ahnung. Aber da bin ich gespannt drauf und würde da auch denken, dass die Celtics tatsächlich nicht noch sich noch einen Big Man ins Boot holen.
Ja, kann man eigentlich von ausgehen. Wahrscheinlich nicht den ganz großen Namen, ohne dass sie da jetzt wahnsinnig noch ein ultra wertvolles Asset abgeben, weil sie dann schon, glaube ich, auch reflektiert genug sind zu wissen, dass sie jetzt gerade auch nicht nur noch einen guten Big Man davon entfernt sind, die Warriors in der Serie zu schlagen, aber mit Augenmaß ein vertretbares Asset irgendwie abzugeben und dafür nochmal ein Upgrade auf den großen Positionen zu bekommen, warum nicht? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da was passiert und Danny Ainge wird wie immer aktiv sein und da die Drähte glühen lassen und versuchen, das Team noch besser zu machen, als es schon ist.
Und dass so ein Danny Ainge vielleicht auch nochmal anklopfen wird bei den New Orleans Pelicans und kurz nochmal nachfragt, hat sich was verändert eventuell bei euch jetzt vor kurzem? Da kann man auf jeden Fall auch mit rechnen. Also eventuell wartet er ein paar Tage, um da so Pietät walten zu lassen. Wäre natürlich ein bisschen krass, jetzt direkt nach dieser News einfach direkt mal anzurufen und zu sagen, ey, wir wollen immer noch Anthony Davis haben, habt ihr Bock? Aber klar, also ich rechne nicht mit damit, dass es passiert, kann ich mir nicht vorstellen jetzt zu dieser Trade-Deadline, aber zumindest so ein, zwei Gespräche wird es da mit Sicherheit auch geben.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wenn es mich bei jemandem nicht unbedingt wundern würde, wenn er sofort anruft und fragt, na Leute, wie sieht's aus, wollen wir Anthony Davis vielleicht mal verschiffen, dann ist es Danny Ainge, mal schauen. Ich glaube nicht, dass es passiert. Also haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Sehe ich nicht kommen, habe ich irgendwie vor ein paar Monaten vielleicht mal ein bisschen für etwas wahrscheinlicher, im Sinne von immer noch unwahrscheinlich, aber ich konnte es mir etwas eher vorstellen. Jetzt im Moment, glaube ich, der Zug ist abgefahren. Also geil, das natürlich irgendwie wäre, um die Liga weiter aufzumischen. Aber die Celtics sind auch so auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
So ist es. Ja, dann sind wir, glaube ich, thematisch durch. Wir könnten jetzt natürlich noch so ein bisschen All-Star-Quatsch machen, aber ich denke mal, das arbeiten wir so ein bisschen sauberer aus, dann wirklich, wenn es einfach noch mal ein bisschen dichter dran ist. Dann sprechen wir auch noch mal ein bisschen über die Contests, die ja auch langsam gefüllt werden. Das Dunk-Contest-Lineup und so steht ja auch so. Aber das müssen wir jetzt hinten raus nicht mehr unbedingt rausgrinden. Fand ich schön. Ich finde es schön, dass wir jetzt hier mal den Sonntag zusammen haben in letzter Zeit.
Weiß ja, ne? Finde ich das auch. Das hat so was fest und flauschig ähnliches.
Ja, finde ich auch. Also finde ich auch natürlich ein ganz geiler Zeitpunkt. Ich glaube, viele Leute freuen sich so am Sonntag ein bisschen was zum Hören zu bekommen, so am Abend, wenn sie halt nicht so Tatort-Fetischisten sind wie du oder irgendwas anderes vorhaben. Von daher finde ich das ganz schön. Kann man mit rechnen, dass wir in nächster Zeit öfter natürlich den Sonntag nehmen und dann hoffen wir aber trotzdem auch mal, dass wir mal zwischendurch vielleicht auch nochmal einen rausgegrindet bekommen, dass wir vielleicht an irgendeinem Abend, wo du nicht ganz so lange arbeiten musst, dass wir vielleicht nochmal die Chance haben. Aber ja, gefällt mir gut.
Ja, finde ich auch. Ich bin da auch sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also dieses Sonntags hier mit dem Käffchen sitzen und mit dir klönen und ein bisschen sich dabei aufnehmen und im Zweifel Leute daran teilhaben lassen, ist für mich eine sehr schöne Entwicklung. Und ganz ehrlich, Digi, du bist auch wirklich kurz vor 10K, glaube ich, ne? Road to 10K auf YouTube ist offiziell in Sichtweite. Also da fehlt ja nun gar nicht mehr viel. Das sollten wir eigentlich bis zum nächsten Podcast hinbekommen haben.
Oh, wird spannend. Also das wird auf jeden Fall ein enges Race. Ja, es fehlen nicht mehr
so viele. Man muss
glaube ich, noch so knapp 700, bis da die 10K fallen. Und ja, wenn die fallen, dann ist auch, glaube ich, so der erste
Punkt. Bist du offiziell Influencer?
Dass ich realisiere, so, ja, war eine gute Entscheidung, diesen YouTube-Kanal aufzumachen. Also war ja ein kleiner Struggle am Anfang, war auch wirklich nicht leicht. Und es ist auch nicht leicht, es ist echt schon viel Arbeit, die da reinsteckt. Also es ist mehr als ein 9-to-5-Job inzwischen, wirklich da die ganze Zeit Content zu produzieren. Aber es lohnt sich einfach, weil man doch sieht, wie viel Potenzial wirklich da ist. Also ich sag's ja immer wieder, ich sehe einfach nur diese Zahl. Wenn ich diese Nachtschichten bei Spox habe, dann manage ich ja auch den Facebook-Account da. Und ich sehe immer diese Zahl, 300.000 Leute gibt es, die ein Gefällt mir auf dieser Facebook-Seite hinterlassen haben. Also muss es ja irgendwie grob aus so viele Leute geben, die zumindest am Rande interessiert sind an der NBA. Bei was den Podcast-Markt angeht, sind es ein bisschen weniger, klar. Man kennt so ein bisschen die Zahlen von einem Andre Vogt, was da möglich ist. Auf YouTube ist noch ein bisschen mehr möglich, glaube ich. Das merke ich gerade. Aber es ist geil, da einfach diese Synergy zu bekommen, dass auch die Leute dann natürlich von YouTube wieder zum Podcast hier rüber wandern. Ist einfach schön zu sehen. Die NBA-Community wächst und dass wir da so einen kleinen Anteil dran haben können, ist natürlich eine geile Geschichte.
Ja, absolut stabil. Kann ich mir natürlich nur anschließen. Ansonsten, was machst du noch heute? Hast du noch was Großes vor oder ist jetzt bei dir Füße hoch und irgendwie Sonntag genießen? Du bist ja absoluter Tatort-Gegner, ne?
Ich bin Tatort-Gegner, definitiv. Netflix wird natürlich angeschmissen später und dann werden wir hier schön zu zweit den Sonntag ein bisschen ausklingen lassen und ja, das ist es.
Du musst mal wieder irgendwann bei Gelegenheit so ein paar Serienempfehlungen raushauen. Also da haben, glaube ich, da kam sehr, sehr gute Resonanz beim letzten Mal, weil viele Leute wirklich danach geschrieben haben, boah, geil, danke für den Tipp, habe ich mal reingeguckt. Und du bist ja jemand, der, ich würde sagen, sehr informiert ist, was die aktuelle Serienwelt angeht.
Von daher musst
du da mal bei Gelegenheit was raushauen.
Ja, gibt's beim nächsten Mal meine Liste, die großen 5, kommen wir dann einfach mal wieder raus, die großen 5 Serien, die man aktuell sehen muss. Tegli hört dann einfach zu oder macht eine andere große
5. Ich mach was anderes.
Auch aussuchen.
Ja, schön, genau.
Du suchst hier eine andere Rubrik raus, dann gibt's dann die großen 5 auch nächstes Mal wieder und dann sind wir auch durch. Bisschen kürzer die Episode heute, eine Stunde 20, trotzdem sehr rund. Ein bisschen negativ leider die Themen, aber das konnten wir nicht beeinflussen. Aber dennoch hat's mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir sind raus.
Macht's gut, haut rein.